Hallo und herzlich willkommen zu Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern. Folge Nummer 43 mittlerweile und auch Folge Nummer 43 ist wie immer mit Florian.
Und mit Ruth, hallo.
Hallihallo.
Hast dich schon erholt von deinem, von deiner Theaterpremiere?
von den Prä-Silvester-Strapazen, ja. Na, war eh okay.
Es war so lustig. Ich weiß nicht, wer von der Hörerschaft mit dabei war. Es hat sich niemand, glaube ich, explizit zu erkennen gegeben nach der Show. Zumindest mir nicht. Ich weiß nicht, ob dir jemand aus der Hörerschaft begegnet ist.
Es hat sich mir niemand offenbart.
Nein. Nein, aber es war toll. Also es war unser erster gemeinsamer Auftritt als Science Busters. War cool. Von das coole Experiment, das du gebaut hast. Kann ich verraten, was
es erstaunlich gut funktioniert. Ich war wirklich überrascht. Also es war irgendwie fast schon zu gut. Aber es ist eigentlich, also es war wirklich perfekt. Ich war sehr nervös. Eh klar. Und es hätte auch urviel schief gehen können.
Ja. Wenn es auf die richtige Weise schief geht, dann passt es ja eh.
Ist ja auch lustig, ja.
Nein, aber wir verraten nicht, was das Experiment ist, weil das kommt ja dann noch irgendwie im Fernsehen und du wirst sicher noch das ein oder andere Mal auf der Bühne stehen und dann dürfen wir nicht alles verraten.
Möglicherweise. Genau. Aber es war ein extrem cooles Experiment. Die Idee dazu kam ja eigentlich von dir, muss ich jetzt auch in aller Öffentlichkeit zugeben. Ja.
Stimmt, genau. Ich habe mal gesagt, das müsste man machen.
Du hast gesagt, man müsste das mal irgendwie probieren nachzustellen.
Stimmt, ja. Ach, na schau.
Und ich habe ja gar nicht geglaubt, dass das funktioniert. Ich habe mir gedacht, wie soll man das, um Gottes Willen, was? Aber es ging dann eigentlich ganz gut. Und ich glaube, es hat ganz gut ausgesehen. Und es war ja sogar das Fernsehen dabei.
Ja, das ist eigentlich auch ungewöhnlich. Also, das, ich meine nicht, dass das Fernsehen dabei ist, aber dass jetzt gerade das Silvester, da weiß nicht, da ist so viel anderes los, theatermäßig. Also, fand ich cool, dass das Theater auch da war.
Das Fernsehen. Ja. Das Theater war sowieso da, weil wir drin waren. Aber.
Das Fernsehen im Theater war.
Ja, na, es war lustig. Und es war auch dann irgendwie gar nicht so schlimm. Also, es hört sich dann immer so arg an, wenn man das sagt, gar nicht so schlimm. Aber es ist natürlich schon irgendwie so, was die Theaterbühne und 300 Leute und Dings, aber.
Ja, es macht aber keinen Unterschied. Ich meine, ob du bist es ja nicht, bist es ja gewohnt, Leuten was zu erzählen. Und tatsächlich ist es, ich meine, fühlt sich vielleicht anders an vorher. Man denkt jetzt, das sind 20 Leute oder das sind 300 Leute. Aber am Ende ist es genau das Gleiche.
Ich war überrascht, dass es auch gar nicht so anders war und dass es auch irgendwie sogar möglich war, mit dem Publikum eine gewisse Verbindung und Interaktion aufzubauen. Also zumindest vom Gefühl her. Es haben nicht irgendwie die Leute rausgeschrien und ich habe ihnen geantwortet, nein, das nicht, aber wäre auch mal lustig. Aber ja. Es hat sich so angefühlt, als wäre da eine Connection da. Das fand ich spannend.
Ja, Publikumsinteraktion mit im Theater ist schwierig. Also jetzt gerade so, wenn das geht, tatsächlich, da ist tatsächlich der Unterschied. Also das kannst du mit so einer Gruppe von 20 Leuten, kannst du das machen. Wenn du bei 300 Leuten oder 100 Leute aufwärts, wenn du da quasi jetzt irgendwie, gibt's ja oft, dass das Publikum, du fragst das Publikum was oder jemand aus dem Publikum ruft was und du antwortest. Also kann ja oft sein, oft sind ja Leute dabei, die einfach nur stören wollen im Theater, ja, die plären irgendeinen Quatsch rein, weil sie besoffen sind und du rufst zurück, aber das kann man alles machen, das kann auch lustig sein, ab und zu Publikumsinteraktion, aber das Problem ist, dass nur die Leute im Umfeld, weil das Theater hat ja gewisse Größe und dann hören nur die Leute im Umfeld von der Person aus dem Publikum, die redet, um was es geht, und für alle anderen ist es irgendwie unverständliches Gebrabbel hin und her. Mhm. Also das ist dann immer, da muss man immer, wenn man Interaktion machen will, dann braucht das Publikum ein Mikrofon und alles, das macht es alles da, das macht es natürlich komplizierter, echte Interaktion, aber so, dass man das Gefühl hat, dass man kriegt im Laufe der Zeit schon ein Gefühl fürs Publikum, also ob es jetzt gut drauf ist oder ob es dem Publikum eher wurscht ist, was auf der Bühne passiert, also das spürt man schon, auch wenn es 500 oder 1000 Leute sind.
Ja, und ich habe eher irgendwie so erwartet, dass es sich einfach wie eine anonyme Masse anfühlen wird. Und das hat es aber irgendwie nicht getan. Also das hat mich überrascht. Also war keine wirkliche Interaktion da, schon klar. Aber es hat sich irgendwie so, ja, angefühlt, das würde ich von denen auch was mitkriegen und nicht nur sie von mir.
Also, hey, nein, das ist schon so.
Ja.
So.
Ja, na, es war cool auf jeden Fall. Also danke, dass du mich zu meinem Glück gezwungen hast, wie immer.
Okay.
Und schauen wir mal, wie das weitergeht. Also es wird ja dann vielleicht noch die eine oder andere Vorstellung geben.
Auf jeden Fall.
Und Vor allem, wenn sich die Welt wieder normalisiert.
Ja, wer weiß, ob das passiert.
In naher Zukunft. Wollen wir das überhaupt?
Naja. Wir wollen eine neue Normalität, oder? Hat ja unser Ex-Kanzler gesagt.
Nein, let's not go down that rabbit hole. Red mal lieber über die anderen Dinge, die auch passiert sind in den letzten 2 Wochen. James Webb,
ja.
Successfully deployed.
Ja,
das hat sich tatsächlich komplett erfolgreich und ohne Probleme, es gab noch mal eine kleine Verzögerung, aber das war auch kein Problem, ausgeklappt und alles in Position gebracht und festgezurrt und hart jetzt des Universums.
Ja, ich habe tatsächlich nicht jeden einzelnen Schritt mitverfolgt und auch die zukünftige Aktionen, die noch kommen, aber es ist jetzt im Wesentlichen, fliegt es jetzt nur noch rum und aber alles, was da so an Konstruktionsarbeit notwendig ist, ist vorbei oder kommt da auch noch was?
Nein, Konstruktionsarbeit kommt keine mehr. Was jetzt noch kommt oder jetzt gerade schon im Gange ist, ist die Ausrichtung der Spiegel, also eigentlich des Hauptspiegels oder der einzelnen Segmente, die den Hauptspiegel ausmachen. Und das ist auch nochmal spannend. Also da kann jetzt nicht mehr so viel schiefgehen. Sicher, es kann immer was schiefgehen. Das ist nicht das Ding, aber es sind diese, na, wie hieß es, 344 Single Points of Failure, die sind zumindest überwunden. Also es ist irgendwie alles, was tatsächlich ein mechanischer Klapp-Bewegungsvorgang ist, ist, das ist alles vollendet. Und jetzt wird nur der Spiegel eben in seine perfekte Form gebracht.
Genau, die haben die wie viele Elemente einzelne Elemente sind's?
Das sind 18 Elemente.
Die müssen natürlich alle schön eben sein.
Genau, und jedes Element hat so Metallstifte, 4 Stück hinter dem Element quasi.
Aktuatoren, ja? Also habe ich mal gelernt, heißt das.
Aktuatoren, genau. Es hat irgendwie auch so was Techno-Ding, Superhero-artiges, oder? Aktuator.
Ja, genau.
Müssten wir irgendwas zeichnen, was dazu passt.
Aber das ist die Superkraft vom Aktuator, er kann Dinge ganz leicht anschubsen.
Ja, aber hier, mit Nanometer-Genauigkeit, das musst du mal schaffen.
Ja, ist die Frage, für was das gut ist in der Superheldenwelt. Kann überhaupt niemand brauchen bei den Avengers, jemand, der Nanometer-Dinge schubst.
Ich kenne mich da nicht so aus, ja, aber
irgendeine
Anwendung wird es schon geben. Wenn euch eine Anwendung einfällt für Nanometer-Genauigkeit bei Superhelden, dann schreibt uns. Aber es ist schon irgendwie auch ziemlich, ziemlich faszinierend, was da passiert. Ja? Und es ist ja, muss man sich vorstellen, ja, jedes von diesen sechseckigen Stücken hat also ein Stift, der in der Mitte jedes Segments angreift und dann noch 3 an den Ecken, ja? Mhm. Also quasi an jeder zweiten Ecke gibt's einen und die werden dann irgendwie mit, wie gesagt, da unfassbarer Genauigkeit, da von hinten wird da halt einfach angestupst an diesen Spiegel, gedrückt und so wird das Ding in seine perfekte Form gebracht.
Aber das sollte ja nicht klappen, weil das ist ja auch keine neue Technik. Das verwendet man schon länger bei den aktiven Optiken, wo der Spiegel so mehrmals pro Sekunde durch solche Aktuatoren verformt wird, auch natürlich im winzigsten Bereich, um auf die Unruhen und in der Luft zu reagieren, weil die Lichtwellen dann durch die Turbulenzen in der Luft nicht gleichzeitig ankommen auf dem Spiegel, was dann dazu führt, dass man unscharfe Bilder bekommt. Aber wenn der Spiegel quasi im gleichen Rhythmus mitflackert wie die Sterne am Himmel, dann geht's doch wieder. Und das ist ja Technik, die gibt's ja schon länger hier bei den diversen Großteleskopen. Also dürfte da jetzt nicht so viel schief gehen.
Also das wäre jetzt eher peinlich, wenn da jetzt was schiefgehen würde. Also nachdem die allen anderen Dinge erfolgreich hinter sich gebracht haben, da jetzt noch irgendwie.
Ja, und vor allem, es ist wie gesagt kein Point of Failure. Also wenn da jetzt was schief geht, dann ist der Spiegel halt nicht 100% perfekt, dann kann es halt 99% perfekt, kannst du immer noch beobachten. Oder?
Ja, naja. Also es ist halt dann die Frage, ob es wirklich das beobachten kann, was es gerne beobachten würde.
Aber wenn jetzt da irgendwie der Spiegel nicht hundertprozentig perfekt ist, das war ja bei Hubble genauso. Hubble konnte ja auch beobachten, es war halt nicht so scharf, also Hubble jetzt vor der Reparatur. Und vielleicht kann man das dann auch wieder mit Software klären oder sonst was. Also, aber
naja, könnte man wahrscheinlich schon was machen. Ja, es ist nicht so ein 100% Failure, wie
wenn der Spiegel nicht ausklappt.
Ja, genau. Es ist nicht die gleiche Art von Fehler, Katastrophenpotenzial irgendwie. Und es ist eben, wie du gesagt hast, ja, seit irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren mittlerweile diese Technologie im Einsatz, ja. Und alle großen Teleskope haben diese Technologie, diese Aktuatoren. Insofern, das wird schon gut gehen, ja. Und was noch sehr gut gegangen ist, ist ja auch der Start. Es war ja der absolute Bilderbuchstart. Anscheinend.
Ja.
Und sie mussten fast nichts korrigieren an der Flugbahn. Und insofern ist ihnen jetzt wesentlich mehr Treibstoff übrig geblieben, als sie sich gedacht hätten. Und die Lebensdauer ist auf, weiß nicht wie genau, wie viel genau, aber auf jeden Fall mehr als 10 Jahre jetzt angewachsen. Ne? Das heißt, wir werden doch länger was von James Webb haben, ja, als ursprünglich gedacht. Sehr gut. Ja. Wir müssen uns auch keine Sorgen mehr machen über den Tankdeckel, die Robotermission, die das Web nachfüllen wird. Obwohl vielleicht doch in 15 ja. Jahren, wer weiß. Ja. Genau, also das ist auch gut gegangen. Eigentlich ist es ziemlich super gelaufen. Ja. Es ist wirklich ideal, aber naja, gut Ding braucht Weile, ja. Also es ist auch kein Zufall, ne? Es hätte zwar viel schief gehen können, aber es ist natürlich auch kein Zufall, dass nichts schief gegangen ist, ja. Und was noch war, genau, noch ein nettes E-Mail bekommen haben wir von einem Hörer, Hauke, der zu dem U-Boot transportierenden Flugzeug noch einen Kommentar hat, also das Flugzeug, in dem dieser Sarkophag des Superstars, ne, transportiert wurde, dass das eigentlich nicht ein Flugzeug ist, um U-Boote im eigentlichen Sinne zu transportieren, sondern dass da Rettungs-U-Boote, also U-Boot-Rettungs-U-Boote transportiert werden.
Okay.
U-Boote, die U-Boote retten.
Was ich jetzt natürlich wissen will, haben die so Lichter oben drauf und eine Sirene?
Ich habe mir nur kurz ein Bild angeschaut und die schauen immer lustig aus. Die sind nämlich so gestreift irgendwie. Die sind super. Heißen DSRV, Deep Submergence Rescue Vehicle.
Okay.
Und sind dazu da, um quasi verunglückte U-Boote und deren Besatzung zu retten.
Nicht gewusst, dass es sowas überhaupt gibt.
Ja, so Sachen gibt's, gell? Ja. Was man nicht alles erfährt, wenn man Podcasts hört.
Es gibt hier ja, irgendwo fand auch U-Boot-Podcasts.
Gibt's bestimmt,
ja, oder? Ja, wollte ich gerade sagen, die haben wahrscheinlich schon 5 Folgen drüber gemacht.
die vielleicht hört uns da jetzt gerade jemand zu und schüttelt den Kopf und denkt sich, ja, Leute, hättet ihr nur uns zugehört. Ja, aber es ist, genau, also dieses Flugzeug transportiert ich krieg das Wort nicht raus, U-Boot-Rettungs-U-Boote.
Genau.
Unter anderem, ne? Weil man natürlich diese Rettungs-U-Boote schnell an jeden beliebigen Ort der Welt bringen muss, brauchst du dazu ein Flugzeug und so weiter und so fort. Ja.
Ein U-Boot-Rettungs-U-Boot.
Schwierig, oder?
Ein U-Boot-Rettungs-U-Boot-Transportflugzeug.
Ja, kein Problem mit Milliarden von Lichtjahren, aber einfache Wörter, wo zweimal U-Boot drin vorkommt, können wir nicht sagen.
Ja.
Wie auch immer. So viel dazu. Vielen Dank für diesen Kommentar, Hauke, das war sehr interessant. Und was noch? Ah ja, es gab auch in der Telegram-Gruppe noch eine kleine Diskussion, die mit dem Web zu tun hat.
Ja, da gab es einige.
Stimmt. Ja. Ich habe mir irgendwie eine noch herausgegriffen. Also es gibt jede Menge Diskussionen in unserer Telegram-Gruppe. Ihr seid alle herzlich eingeladen, unserer Telegram-Gruppe beizutreten natürlich. Den Link oder die Anweisungen gibt's in den Shownotes natürlich. Ja, die Diskussion, die ich meine, war die, wie so ein Teleskop eigentlich die Bilder macht, wie so ein Teleskop die Aufnahmen macht, vor allem die tiefen Aufnahmen, wo lange Zeit belichtet wird und ob das nicht irgendwie ein Problem ist, wenn so ein Teleskop sich bewegt und wie das quasi lange Zeit auf den gleichen Fleck halten kann, um eine Langzeitbelichtung zu machen.
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich bin ja auch kein Beobachter. Wenn ich raten würde, würde ich sagen, wenn das Ding jetzt, sagen wir mal, eine Aufnahme machen will und dafür 24 Stunden Belichtungszeit braucht, dann muss das ja nicht 24 Stunden am Stück sein, oder? Das kann ja einfach zusammengestückelt so werden.
Genau, und die Sache ist natürlich die, dass es nicht nur einfach zusammengestückelt werden kann, sondern dass es so eigentlich zusammengestückelt werden muss. Es gibt keine Langzeitaufnahmen, die jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Deep Field, ja, Hubble Deep Field, whatever Deep Field, dass eine Aufnahme am Stück, wenn da steht, 12 Stunden belichtet, 12 Tage belichtet, ich weiß nicht wie viel, ja, das sind immer Einzelaufnahmen, ganz viele Einzelaufnahmen, die quasi addiert werden. Ja? Man nennt das Stacking und die Leute, die da irgendwie mit Astrofotografie oder vielleicht überhaupt Fotografie von euch Erfahrung haben, die wissen das natürlich. Diese Bilder, diese langen Belichtungsbilder werden immer in Einzelaufnahmen gemacht. Ja? Man macht quasi nicht ganz genau vom gleichen Bild eine Aufnahme, also vom gleichen Bildfeld, sondern man macht dann ein bisschen, ein klein wenig daneben, wieder ein klein wenig daneben, wieder ein klein wenig daneben, ja, also man schiebt das Bildfeld so ein bisschen hin und her und belichtet und dann zählt man diese ganzen Aufnahmen alle zusammen und kriegt das Resultat Bild. Und das muss man machen, weil du sonst ein riesiges Problem hättest mit dem Rauschen, mit dem Noise, ja. Du kriegst nicht das notwendige Signal to Noise, also Signal zu Rauschverhältnis, sagt man es auf Deutsch?
Ich glaube schon, ja.
Ja, das du brauchst, ja. Das Problem ist, dass du kriegst immer, wenn du auf ein Objekt drauf hältst mit einem Teleskop, ja, lange Aufnahme. Du musst natürlich lang aufnehmen, damit du überhaupt genug Photonen von diesen, sagen wir jetzt mal, weit entfernten Galaxien da bekommst, ja. Das heißt, du musst eine gewisse Länge an Belichtungszeit haben. Aber je länger du auf den gleichen Fleck drauf hältst, desto mehr Rauschen kommt dir da auch mit rein, ja. Und wenn du dann einfach nur länger und länger und länger drauf hältst, hast du zwar mehr von deinem Signal, aber auch dementsprechend mehr vom Rauschen und es bringt dir nichts mehr. Wenn du jetzt aber lauter Einzelaufnahmen machst, dann ist das Rauschen, weil es ja Rauschen ist, in jeder Aufnahme anders. Das Signal bleibt das Signal, nur das Rauschen ist ja irgendwie einfach so random, zufällige Fluktuationen auf und ab. Ja? Und wenn ich die immer wieder einzeln belichte, dann gleichen sich die beim Zusammenaddieren einfach quasi aus. Ja? Das heißt, du kriegst ein wesentlich klareres, saubereres Bild durch wiederholte Einzelaufnahmen. Und das ist die Grundlage für diese tiefen, langen Belichtungen in der Astronomie.
Genau. Wir sind schon schlau in der Astronomie. Und vor allem. Okay,
wir haben uns das überlegt.
Und vor allem haben wir auch das Glück, dass ja die Galaxie nicht plötzlich irgendwie weghüpft oder so. Also wenn ich jetzt hier ein Foto von dir machen will mit 10 Tagen, dann wirst du irgendwann sagen, mir reicht's und wirst aus dem Bild gehen. Und die Galaxie macht das aber nicht. Also da haben wir bisschen bessere Ausgangssituation im Weltall.
Ja, die macht das zwar auch, aber es nutzt dir nichts. Ja, so ist es. Und eine Frage gab es da auch noch, die auch noch dazu passt, nämlich Annette hat sich schon länger mit der Frage beschäftigt, wie diese ganzen tollen Aufnahmen aus dem Weltall zustande kommen, wie die entstehen und wie sie vor allem ihre Farben bekommen. Und das ist natürlich auch ein Ding mit dem James Webb, das macht ja nur Infrarotaufnahmen. Was sind das dann für Farben?
Fantasiefarben.
Fantasiefarben. Ja, tatsächlich. Also sie sagt auch in ihrer Frage, dass sind da Filter im Spiel und was sind das für Wellenlängen? Nimmt man dann nur die besten Wellenlängen aus
dem Bild? Was ist die beste Wellenlänge? Das will ich jetzt wissen.
die spektakulärste Wellenlänge. Genau. Na, es stimmt. Man hat immer Filter. Bei solchen Aufnahmen sind immer Filter im Spiel. Weil du nur an einem gewissen Wellenlängenbereich interessiert bist. Und die Aufnahmen per se sind auch immer nur schwarz-weiß. Ja, weil
digital.
Ja, geht nicht anders. Ne? Also du hast einfach nur jede Menge Signal, weniger Signal. Ja? Und die Farben kommen immer erst dadurch zustande, dass man Filter benutzt und dann dem Wellenlängenbereich, der durch den Filter durchgeht, eine gewisse Farbe zuordnet im Bildbearbeitungsprogramm. Okay?
Genau, bei den und normalen
man
kann Farben,
das natürlich, ja. Genau, bei den normalen Farben nimmt man die echten Farben, ja, also wenn ich weiß, mein Filter beobachtet von, keine Ahnung, ja, 4.500 bis 5.000 Angströmen, dann nehme ich grün, ja, weil das ist grün. Beim Infrarot ist es schwieriger, weil das entspricht keiner echten Farbe, die unsere Augen wahrnehmen können. Und naja, schwieriger, vielleicht ist es auch einfacher, weil ich kann mir dann natürlich irgendeine aussuchen. Und wenn man es gescheit macht, dann macht man es natürlich schon so, dass man auch bei Infrarotaufnahmen dem Filter mit der kürzeren Wellenlänge auch eine kurzwelligere Farbe zuordnet, damit das zumindest irgendeine, ja, Entsprechung hat. Aber es sind im Grunde, wie du gesagt hast, Fantasiefarben.
Ja, es gibt dazu, Annette war der Name, ja?
Ja.
Genau. Es gibt dazu ein schönes Buch, das heißt Coloring the Universe, an Insider's Look at Making Spectacular Images of Space. Da geht es im Prinzip genau, es ist ein Bildband, aber auch mit viel Inhaltsanteil und da geht es genau um diese Fragen. Also sind diese Farben echt? Wie kriegt man diese Bilder zusammen? Also da sieht man sehr, sehr viele schöne Bilder und es wird einem genau erklärt, wie diese Bilder zustande kommen. Kann ich empfehlen.
Und sie in einem Nachsatz fragt sie auch noch, was würde man von diesen Strukturen im All mit bloßem Auge sehen?
Nicht viel.
Und das ist eine Frage, die auch sehr oft kommt, aber die natürlich irgendwie ein bisschen problematisch ist, weil du siehst, wenn du jetzt dir eine Galaxie anschaust, ja, zum Beispiel das Bild von einer Galaxie, dann siehst du da ja die Photonen über mehrere Stunden oder sogar Tage, wie auch immer, ja, gesammelt und dann abgebildet. Du kannst deine Augen aber nur eine gewisse Zeit offen halten, beziehungsweise haben deine Augen halt auch eine gewisse Belichtungszeit, ja, eine gewisse Integrationszeit. Das heißt, du wirst mit deinen eigenen Augen nie jetzt genug Photonen aufnehmen können, damit du diese ganzen Strukturen und vor allem halt auch Farben im All tatsächlich sehen kannst, ja. Also es würde leider nicht so spektakulär aussehen, wenn du da in einem Raumanzug schweben würdest.
Ja. Vor allem ist unser Auge auch deutlich kleiner als ein Teleskop. Also die Pupille, also da, wo das Licht gesammelt wird, das hat was 1-2 Millimeter Öffnung. Also das ist deutlich kleiner als jedes andere optische Gerät, das so rumliegt.
Genau. Und drum schaut ja der Himmel so aus, wie er ausschaut, ne? Nicht anders, schätziger, so wie er wirklich ist.
Ja. Aber warum sind wir eigentlich schon beim Fragenteil?
Ah, kommt doch immer am Schluss. Ich weiß, aber ein bisschen aufmischen. Nein, ich wollte einfach nur so ein bisschen diese James-Webb-Teleskop-Geschichte noch ein bisschen abrunden.
Okay.
Weil da haben wir jetzt ja schon öfter drüber geredet und eben weil da noch ein paar Diskussionen waren und Dings, habe ich mir gedacht,
ich hätte nur gedacht, du warst faul und hast keine Geschichte vorbereitet, du wolltest dich durchschummeln.
Wir machen heute nur Fragen. Ich habe noch eine Frage, die auch mit dem James Webb zu tun hat. Und zwar eine Frage, die, glaube ich, erst kürzlich, ich glaube gestern, zu uns gelangt ist. Jochen möchte wissen, warum denn der Spiegel bitte aus Gold ist. Hätten Sie sich da nicht irgendwas Günstigeres einfallen lassen?
Ja, das ist, wenn das schon das Teleskop so cooles Teleskop ist, ja, das muss halt ein bisschen so Bling haben. Ja, so ein bisschen so goldene Dings, mit der Diamant besetzt und so, damit es cool ausschaut.
Jojo, Bling. Ich meine, man gönnt sich ja sonst nichts, oder? Okay, Leute, das ganze Teleskop, ja, der ganze riesige Spiegel, ja, irgendwie 25 Quadratmeter Spiegel, hat nicht einmal 50 Gramm Gold. Die Beschichtung ist ungefähr 100 Nanometer dick. Das sind nur ein paar hundert Atome, ja. Die Beschichtung ist ein paar hundert Goldatome, dick, dünn, eher. Also, das ist eine zu vernachlässigende Menge Gold. Der Grund für das Gold ist, dass es im Infrarot sehr gut reflektiert. Gold hat einfach, sehr gute Reflexionseigenschaften in dem Wellenlängenbereich und das ist ja das, was man möchte, ne? Und es ist aber, es ist wirklich nur eine minimale Schicht obendrauf gedampft und der Rest des Spiegels ist aus Beryllium.
Ist das teuer? Und keine Ahnung.
Das Beryllium. Ist, weiß ich jetzt nicht. Das wird jetzt auch nicht irgendwie so um 99 im Supermarkt zu haben sein. Mal, aber
was Amazon Beryllium kostet.
Gibt's das dort überhaupt? Es ist auf jeden Fall extrem. Wow, du hast etwas gefunden, was es bei Amazon nicht gibt. Es ist auf jeden Fall so, dass dieses Beryllium extrem stabil ist, temperaturstabil, ja, also das verändert sich nicht, wenn es ganz kalt wird und das ist ja auch sehr wichtig da draußen, ja, und das Gold ist für die Reflektivität Und die 50 Gramm, mein Gott, ja, da waren andere Dinge wesentlich teurer. Ja,
ich sehe gerade hier in der Wikipedia, der Preis für Beryllium als voll bearbeitete Luft- und Raumfahrtkomponente liegt zwischen 300 und 1500 Euro pro Kilogramm.
Okay.
Geht auch.
Geht eigentlich, oder?
Ja.
Nicht so schlimm.
Also, keine Ahnung, ich würde jetzt keine 10 Kilo Beryllium kaufen, weil ich brauche nichts, aber jetzt, ich glaube, das Teleskop ist jetzt, also da, ich glaube, die Materialkosten sind tatsächlich bei so einem Weltraumteleskop der geringste Anteil.
Vernachlässigbar, ja. Naja, also es hat's verdient, ein bisschen Bling, aus gutem Grund. Okay, aber das war's jetzt auch schon mit Fragen. Also ich schummel mich nicht durch, keine Sorge. Ich habe tatsächlich eine Geschichte vorbereitet.
Da bin ich gespannt.
Das war eine sehr interessante Geschichte natürlich. Und es ist eine Geschichte, in der es nicht um Galaxien geht.
Da bin ich noch gespannter.
Ha, es geht um Sterne.
Okay.
Das hast du dir ja immer gewünscht,
ja,
dass wir mehr Geschichten über Sterne haben. Ja. Und es geht um einen ganz besonderen Stern.
Okay.
Es geht um ein Paper, das kürzlich rausgekommen ist. Und das heißt Final Moments One.
Okay. Das heißt, es gibt doch Teil 2 auch noch.
Ich glaube, es gibt da irgendwie noch Teil 2, 3, 4 und 5. Es ist das erste in einer Reihe, in einer Serie, ja, in einem Artikel. Aber ich fand den Titel Teile sehr schön. Final Moments machen, oder?
Was soll denn das?
Ich finde, es halt ein bisschen sowas Final Moments.
Ja, aber das ist genauso irgendwie so wie den letzten Teil von irgendwie Harry Potter oder sonst was auf 5 Filme ausdehnen. Final Moment ist 1. Kann ich 5 Teile sein.
Final Moments und dann fangt man bei 1 an. Okay, es geht tatsächlich um die Final Moments.
Mhm. Eines Sterns nehme ich an, ja?
Natürlich, genau, ja. Und es ist extrem cool. Es ist nämlich einer Gruppe an Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen gelungen, tatsächlich zum ersten Mal dem Tod eines Sterns beizuwohnen. Die haben einen Stern sterben sehen, quasi, live dabei, ja.
Aber das ist ja das, jede Supernova-Explosion ist ja das Sterben eines Sterns. Also ich nehme an, es geht, weil das haben wir schon oft genug gesehen. Also da muss noch mehr dahinter sein.
Stimmt. Aber sie sind nicht erst beim, quasi, Todesmoment dazugekommen, wie es ja bei den meisten Supernova so ist. Also die entdeckt man ja erst, wenn sie explodieren. In diesem Fall haben sie einen Stern untersucht, bevor er explodiert ist. Ja, okay. Also sie haben tatsächlich die Final Moments, ne, die finalen oder eigentlich sogar Monate. Sie haben die letzten fast 5 Monate, ne? Moment, ja, genau, die letzten 4,5 Monate, die letzten 130 Tage im Leben eines roten Überriesen beobachtet.
Da müssen sie erstmal auf die Idee gekommen sein, sich den anzuschauen, weil und nebenan rote Überriesen wird es auch nicht wenige geben. Also warum haben die gerade den angeguckt? Oder?
Naja.
Ja. Erzähl mal die Geschichte, bevor ich anfange mit Fragen stellen.
Genau. Es geht um einen Stern, der sich in einer weit entfernten Galaxie befindet. 120 Millionen Lichtjahre. Naja, eigentlich gar nicht so weit entfernte Galaxie. Also so eine eigentlich eher nähere Galaxie. 120 Millionen Lichtjahre. Und dieser Stern wurde beobachtet 130 Tage lang, bis er tatsächlich in einer Supernova explodiert ist. Und die Explosion haben sie natürlich auch gleich hinterher beobachtet. Ja. Und das ist was Besonderes, weil eben bis jetzt immer nur Supernova kurz danach die Beobachtungen eingesetzt haben, weil du weißt natürlich nicht, wann der Stern explodiert. Ja. Und irgendwie 130 Tage, 4 Monate im Leben eines Sterns, das ist wirklich ein Augenzwinkern. Das heißt, du kannst dir einen roten Überriesen aussuchen und dann kannst du sagen, ja, der wird explodieren vermutlich in den nächsten 10.000 Jahren. Und dann halt mal dein Teleskop da irgendwie drauf 1.000 Jahre lang und hoff, dass der dir genau in der Zeit explodiert. Und genau das ist aber passiert. Und wie ist ihnen das gelungen? Naja, Zufall.
Ja,
glücklicher Zufall, herbeigeführter, erwarteter Zufall, aber es war natürlich Zufall. Ja. Das heißt, der Stern wurde ausgesucht aus gutem Grund. Der hat sich einfach durch sehr starke Helligkeitsschwankungen irgendwie hervorgetan. Also man wusste schon, dass das ist ein roter Überriese, der ist irgendwie am Ende seines Lebens angelangt, da. Und da ist irgendwas Komisches, geht davor, ja, also starke Helligkeitsschwankungen, den beobachten wir jetzt mal, ja. Hätte aber natürlich sein können, dass der erst in 1000 Jahren explodiert oder mehr. Insofern war es natürlich schon Zufall.
Ich muss trotzdem eine kurze Zwischenfrage stellen. Du kennst dich ja mit Galaxien besser aus. Also du hast gesagt, 120 Millionen Lichtjahre weit weg ist diese Galaxie. Und sie haben sich diesen Stern in dieser Galaxie ausgesucht, weil er interessant war. Können die in der Entfernung Sterne auflösen in der Galaxie? Oder wie haben sie überhaupt, sind sie überhaupt drauf gekommen, dass da ein roter Überriese ist und dass man den, weil die müssen ja den Stern als Stern gesehen haben und nicht einfach nur ein Spektrum von dieser Galaxie als Ganzes gemacht haben oder ein Bild von der Galaxie als Ganzes gemacht haben. Wie weit reicht denn unsere Fähigkeit, einzelne Sterne auflösen zu können?
Naja, ungefähr so weit, ne? Also das ist schon, die Sache ist, wie sie es gemacht haben, sie haben dazu ein Teleskop verwendet, ein Survey, der speziell für Dinge, die sich schnell verändern, da ist, ja. Also das ist das Pan-STARRS-Teleskop. Mhm. Das kennst du sicher.
Ja, das ist in Hawaii, oder?
Genau, das ist in Hawaii. Und das beobachtet hauptsächlich Asteroiden, ja, eigentlich. Der hat auch Oumuamua entdeckt.
Ja, ich weiß.
Unser Lieblingsraumschiff.
Unser Lieblingsasteroid.
Genau. Wurde mit Pan-STARRS entdeckt. Pan-STARRS ist ein Survey-Teleskop. Pan-STARRS, wieder mal so ein Beispiel für ein tolles Akronym.
Wusste gar nicht, was das heißt, aber.
Heißt Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System. Okay, also da geht's um die schnelle Antwort, und zwar das schnelle, wiederholte, in dem Fall, Beobachten von sich verändernden Dingen, ja. Und damit werden hauptsächlich eben Asteroiden, irgendwelche Near-Earth-Objects beobachtet, die sich quasi am Himmel tatsächlich beobachtbar verändern, also bewegen. Will mal schauen, ob die auf uns zukommen zum Beispiel und so. Aber natürlich eignet sich Pan-STARRS, dieser Survey, auch dafür, um andere sich verändernde Dinge zu untersuchen, wesentlich weiter entfernte sich verändernde Dinge. Und da gibt's dieses Experiment, das ja quasi ein Teil von diesem Survey ist oder dass das Pan-STARRS-Teleskop verwendet, das Young Supernova Experiment. Und genau zu diesem Survey, zu diesem Experiment gehört dieser Stern. Und was sie machen, ist, dass sie einen riesigen Teil des Himmels, 1500 Quadratgrad.
Ja, das ist, 3000 Vollmonde.
Das ist, ja, ein bisschen mehr sogar, 6000.
Ja, okay. Ja,
genau, doppelt. Der Vollmond ist ein halbes Grad, mal ein halbes, ja, also ein Viertel, ne? Ein Viertel Quadratgrad ist der Vollmond. 6000 Vollmonde, großes Gebiet am Himmel, alle 3 Tage beobachten. Und da sieht man natürlich Dinge, die sich verändern.
Das stimmt, das, ja.
Genau dazu ist es da. Und die eigentliche Idee von diesem Young Supernova Experiment ist eben, junge, wie der Name schon sagt, junge Supernovae zu entdecken, also Sterne, die gerade explodiert sind. Und wenn du den Himmel oder den großen Teil des Himmels, ja, alle 3 Tage beobachtest, dann hast du da eine große Chance, dass da etwas drinnen ist, was sich gerade verändert, dass du eine Supernova findest, die eben gerade vor ein paar Tagen explodiert ist.
Ja. Aber in dem Fall haben sie dann eben nicht die Supernova entdeckt, sondern die haben sie ja vorher gesehen. Das heißt, die haben dann gesehen, okay, da ist einer, der wird heller, da wird er dunkler, da wird er wieder heller. Also der führt sich auf, aber er explodiert noch nicht.
Genau, richtig. Und den haben sie halt natürlich als interessantes Target identifiziert. Der führt sich auf, es passiert aber noch nichts. Aber wer weiß. Und es war natürlich ein absoluter Glücksfall, dass dieser Stern dann tatsächlich nur 4 Monate, nachdem er gefunden wurde und kontinuierlich beobachtet wurde, tatsächlich als Supernova explodiert ist.
Ja, dann
schon cool, oder? Das heißt, sie haben jetzt einen Stern, der tatsächlich quasi die Endphase seiner Entwicklung, die wirkliche Endphase, haben sie im Detail verfolgen können. Und das ist was ganz was Besonderes, ja. Also man weiß schon irgendwie recht viel eigentlich darüber, wie rote Riesen funktionieren und so weiter. Aber so detailliert oder so kurz vor der Explosion einen Stern, so genau, alle 3 Tage, ja, zu beobachten, ne? Zu verfolgen, das ist schon was Besonderes. Ja.
Haben Sie so eine große Lunte gesehen oder so ein paar Zahlen, die runterzählen?
das rote und das blaue Kabel. Welches schneiden wir durch?
Ja. Was waren das überhaupt für Sterne? Sie haben es ja vorher gesehen. Also vielleicht irgendwie was, wie hat er denn ausgeschaut, wie er noch normal war oder zumindest wie noch nicht explodiert war? Weiß man das?
Ja, war auch ein interessanter Stern, also ein Überriese, so Beta-Geuze-artig. Nicht ganz so viel Masse, also ungefähr so 10 bis 12 Sonnenmassen.
Okay, ist auch schon ordentlich.
Stern, also ordentlicher Stern, aber jetzt nicht irgendwie, schon ein Überriese, aber jetzt auch nicht irgendwie was Radikales. Ja. Also eigentlich die perfekte Supernova, oder? Also wenn ich mir einen Stern aussuchen würde, den ich beobachten will, dann wäre es genau so einer. Ja. 10 bis 12 Sonnenmassen, klassischer Kandidat für Typ 2 Supernova, Core Collapse Supernova. Ja. Sollen wir nochmal irgendwie so die Supernova?
Ja, wollte ich gerade vorschlagen.
Typen ein bisschen, ne? Weil es gibt ja bei diesen Supernova eigentlich zwei Haupttypen. Ja, es gibt den Typ 1a, den kennen wir von den ganzen Entfernungsmessungen aus der Kosmologie, von der dunklen Energie kennen wir den Typ 1 Supernova, Typ 1a Supernova. Und das ist der Typ, der als Standardkerze verwendet wird. Das ist diese Art von Supernova, die immer auf die gleiche Art und Weise passiert und drum immer die gleiche Helligkeit hat.
Ja. Genau, so das ist die, wo ein weißer Zwerg einen anderen Stern umkreist, also eigentlich ein schon toter Stern, auf den dann aus welchen Gründen auch immer von diesem anderen Stern Material drauf fällt, weil der andere Stern auch anfängt sich aufzublähen oder sehr instabil ist, und dann bekommt der weiße Zwerg zusätzliches Material, sodass die Kernfusion dort wieder einsetzen kann, und das tut sie dann überall auf einmal und explosiv und dann zerreißt sie.
Genau, und das ist irgendwie ziemlich blöd für diesen weißen Zwerg. Ne? Das ist innerhalb von einer Sekunde oder ein paar Sekunden explodiert einfach der ganze Stern. Und das Ding ist, dass die Masse, bei der das passiert, immer die gleiche ist. Ja? Also egal, wie groß der weiße Zwerg schon war, es wird ihm neues Material zugeführt. Es kommt nicht darauf an, wie viel Zeug da auf ihn zukommt zusätzlich, sondern es geht genau bis zu der Masse, bei der dieser weiße Zwerg dann einfach nicht mehr stabil ist, ja, wo dieser Elektronenentartungsdruck, den die Gravitation nicht mehr aufhalten kann, ja, und dadurch gibt's auch diese Explosion und diese genaue verfolgbare Helligkeit, die diese Art von Explosion immer hat, ja, weil es immer genau bei dieser bestimmten Grenzmasse passiert. Ja.
Gut, aber das war nicht das, um
das geht. Das war es nicht.
Genau. Sehr gut.
Diese Art von Supernova, dieser Typ 1a, ist super interessant. Ja. Also das ist jetzt nicht dieses Stern erreicht das Ende seines Lebens und Dings kollabiert und explodiert, das ist der andere Typ. Ja. Sondern das ist interessante Konstellation von zwei Sternen. Es gibt Sterne ja hauptsächlich in Doppelsternkonfigurationen. Insofern passiert der auch recht oft, dieser Typ von Supernova. Aber das Spannende daran ist eben diese Standardkerzenfunktion, dass die immer genau die gleiche Helligkeit haben. Und wenn sie immer die gleiche Helligkeit haben, dann kann ich sie als Entfernungsindikator verwenden, ja? Weil ich genau weiß, wie hell sie wirklich ist. Und je nachdem, wie weit sie weg ist, erscheint sie mir weniger und weniger hell. Ja? Und dann kann ich daraus, aus diesem Unterschied zwischen ihrer echten Helligkeit und der beobachteten Helligkeit, kann ich ihre Entfernung sehr genau bestimmen. Ja? Und das macht man eben auch in der Kosmologie, um die Expansion des Universums zu kartografieren quasi. Ja, dazu kommen wir vielleicht noch ein bisschen später. Das Typ 1a, ja, sehr interessant. Die war es nicht.
Gut.
Sondern es war eine quasi normale Supernova, unter Anführungszeichen, die klassische Supernova, die man auch Core Collapse Supernova nennt, weil der Core, der Kern dieses Sterns, einfach kollabiert, wenn die Kernfusion quasi zu Ende ist. Ja? Das ist woran man denkt, ne? Wenn man Supernova hört oder Supernova.
Ja, ich weiß nicht, ob die Menschen an was denken, wenn sie Supernova hören. Also ich glaube,
Glaubst du nicht? Das sind meistens eher so, ah ja, Stern am Ende seines Lebens,
Ding, ja,
Kernfusion hört auf, Kern kollabiert und so.
Wenn du überhaupt nichts mit Astronomie im Hut hast, dann denkst du vielleicht noch Stern am Ende seines Lebens, wenn du das immer mal gehört hast, ansonsten denkst du nur große Explosion, aber Kernfusion hört auf und der Kern kollabiert, ich glaube, das ist schon wieder, da sind wir schon weit vom dem Wissen entfernt, was man so hat, wenn man nicht mit Astronomie zu tun hat, glaube ich.
Ja, yeah. Na, kann eh sein, ja. Es ist auf jeden Fall der häufigste Typ Supernova. Und das ist da eben das, was Sternen passiert, die mehr als 8 Sonnenmassen haben. Und darum ist dieser Stern von 10 bis 12 Sonnenmassen ist quasi eine ideale, klassische Supernova. Wusstest du, dass Sterne, deren Kern eine Masse von mehr als 15 Sonnenmassen hat, vermutlich meistens überhaupt nicht als Supernova explodieren, sondern direkt zu einem schwarzen Loch werden.
Na, hatten wir nicht mal über solche komischen Unnovas wir hatten noch mal diskutiert in irgendeiner Folge über Novas, die nicht leuchten, diese dunkle Nova oder Unnova, oder war das ein anderer Podcast?
Jetzt habe ich doch eine dunkle Erinnerung. Meine Erinnerung ist so schlecht. Worüber wir vor einem Jahr geredet haben, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall ist es das, worauf es ja eigentlich ankommt bei dem Ergebnis, ja, dieser Supernova, ist ja der Kern selber. Die äußeren Hüllen sind ja dann nur mehr so Zusatzmaterial. Ja. Also das, was mit dem Kern passiert, ob es ein Neutronenstern wird oder ein schwarzes Loch, und auch wie die Supernova tatsächlich vonstatten geht, das hängt ja eher so mit dem inneren Kern des Sterns zusammen. Naja, auf jeden Fall darf der Stern nicht zu viel Masse haben, weil dann gibt's gar keine Supernova. Das war der Punkt. Ja. Also so 10, zwischen 10 und 20 ist ideal für eine Supernova. Genau, und das war der Typ 2, der Kernkollaps Supernova. Und das ist das, was beobachtet wurde. Das ist das, was diesem Stern passiert ist. Und das ist eben auch das, was Beta Geuze zum Beispiel passieren wird, aber erst in, naja, 10 bis 100.000 Jahren. Und was den meisten anderen fetten, roten Riesen, die wir kennen, passieren wird. Ja. Und obwohl es dieser Stern so eine typische Supernova war, es war auch die Lichtkurve der Supernova, die sie dann beobachtet haben, ja, so richtig voll, ne, mit dem ersten Anstieg nach der Explosion und dann dem langsamen Abnehmen der Helligkeit. Das war auch, aber alles total typisch und perfekt für eine Typ 2 Supernova. Aber es war auch etwas sehr Untypisches da,
ja,
in den Beobachtungen.
Ich wollte gerade fragen, also wenn das erste Mal ist, dass man das in der Form beobachtet hat, dann weiß man doch gar nicht, was typisch und was untypisch ist, oder? Oder geht es nur um die Lichtkurve, also das, die Supernova selbst, was wir schon öfter beobachtet haben?
Man hat auch, also dass die Zeit vor der Explosion, die hat man noch nicht oft so genau, oder ich glaube eigentlich gar nicht.
Ja, das war
so
das Neue, genau. Oder, was du gesagt hast,
ja,
das erste
genau.
Mal.
Beobachtet. Aber was man vor allem auch noch dazu beobachtet hat, nicht nur die hohe Aktivität, die Veränderung der Helligkeit vor der Explosion, sondern auch danach. Ja. Dieser Stern verhält sich anders, als man das bis jetzt von diesen typischen, schönen, klassischen Überriesen, die dann als Supernova explodieren, gewohnt ist. Dieser Stern hat anscheinend schon vor seiner Explosion jede Menge Material rausgeworfen. Mhm. Und war von einer ziemlich dichten Hülle an zirkumstellarem Material umgeben, so nennt man das, also einfach um den Stern herum. Ne? Es war einfach recht viel Material da. Und das erklärt auch höchstwahrscheinlich die Helligkeitsschwankungen direkt vor der Explosion. Also zu den Helligkeitsschwankungen kommt es, wenn dieser Stern Masse auswirft. Das heißt, die Oberfläche des leuchtenden Materials, das ausgeworfen wird, das sich nach außen bewegt, wird größer und dadurch wird das Ding heller. Ja? Und irgendwann dünnt sich's dann dementsprechend aus und dann wird's wieder weniger hell. Und so hast du dann halt irgendwie die Helligkeitsschwankungen.
Was heißt viel Material ausgeworfen? Also wenn ein Stern am Ende seines Lebens sich aufbläht, das macht ja auch die Sonne, die nicht zur Supernova werden wird, dann wird das die äußeren Schichten, die waren immer weiter aufgeblasen, werden immer größer, immer weniger dicht und irgendwann kann es doch sein, dass das Zeug halt einfach sich vom Stern löst, dass das nicht mehr ausreicht, dass das Stern das festhält, wenn die der Strahlungsdruck, wenn der Sternenwind zu stark wird, dann schmeißt er halt so ein bisschen Masse davon sich. Also das machen ja alle Sterne genau. Am Ende ihres Lebens.
Und dieser Stern hat es aber in einem Ausmaß gemacht, dass man so noch nicht beobachtet hat, in dieser Art von Stern, diese immensen Massenverluste, die dieser Stern gezeigt hat, das haben sie dann auch berechnet oder modelliert in Wirklichkeit. Sie haben dann eben das Spektrum, die haben auch Spektren gemacht von dieser Supernova und davor und danach und so weiter. Und von dem Spektrum und der Lichtkurve haben sie da halt verschiedene Modelle der Sternentwicklung irgendwie und so weiter angepasst, ja, diese Beobachtungsdaten, und haben berechnet, dass der einen Massenverlust hat von ein Hundertstel Sonnenmassen pro Jahr.
Das ist eine bescheidene Einheit, aber da kann man sich nichts vorstellen drunter.
Klingt jetzt noch nicht viel, weil Sonnenmassen pro Jahr, das ist die Standardeinheit.
Ja, ich weiß eh, aber es ist zu vorstellen, wenn man das überhaupt nur 130 Tage beobachtet hat.
Ein Hundertstel Sonne pro Jahr. Das bedeutet, dass in 100 Jahren eine Sonne, in 100 Jahren wäre die Sonne weg, ja. In 100 Jahren, das ist nichts für so einen Stern. Diese rote Riesenphase dauert Millionen von Jahren, ja, eigentlich. Also je nachdem, ne, wenn der Stern mehr und mehr Masse hat, wird auch die rote Riesenphase kürzer und kürzer, ja. Aber für gewöhnlich dauert diese rote Riesenphase sehr lang, ja. Und in diesem Stern ist so viel, dieser Stern hat so viel Masse rausgehaut, dass er in 100 Jahren eine ganze Sonne losgeworden ist. Das ist extrem viel.
Okay, ich habe das jetzt gerade mal im Kopf natürlich umgerechnet. Nein, ich habe es ins Internet getippt, da gibt es ja schon Umrechnungsseiten.
Angeber.
Nein, es geht ja hier darum, dass man den Stern wirklich in den letzten Tagen oder Wochen beobachtet hat. Und darum habe ich die Einheit pro Jahr gestört, weil das ist ja länger, als das man beobachtet hat. Ja. Aber wenn man das umrechnet, ich habe es mal in Masse pro Sekunde umgerechnet, dann kommt man auf einen Wert, der ungefähr der halben Masse der irdischen Ozeane entspricht. Also wenn du das ganze Ozeanwasser nimmst, die Hälfte davon, das pro Sekunde.
Ah, okay. Das hast du jetzt in den 3 Sekunden, in denen ich geredet habe, ausgerechnet.
Du hast länger als 3 Sekunden gerechnet. Und wenn du sowas öfter machen willst, Wolfram Alpha ist extrem gut in sowas. Da tippst du irgendwas ein und dann kommen unten eine ganze Liste mit Zeug zum Vergleich.
Cool. Also der halbe Ozean pro Sekunde, ne? Die halben Ozeane pro Sekunde. Das ist also wirklich sehr viel. Ja, ich meine, dieser Stern ist natürlich auch riesengroß. Der hat auch ungefähr Jupiter-Umlaufbahn-Durchmesser, ja? Also hat 1100 Sonnenradien.
Ja, das ist groß.
Das sind ungefähr 5 astronomische Einheiten, also fast die Umlaufbahn des Jupiter. Das Ding ist riesig. Und je größer diese Sterne sind dann, diese roten Riesen, desto leichter ist ja auch dieser Masseverlust, weil dann halt einfach die Gravitation an den äußeren Schichten, weil sie schon so weit weg sind vom Rest der Masse, ja, immer weniger stark quasi anziehen kann. Ja. Und dann verlieren sie natürlich ihr Zeug auch leichter. Ja.
So, weiß man jetzt, oder sind wir noch nicht am Ende der Geschichte angelangt?
Sie haben dann noch ein paar Daten und so weiter, Dings ermittelt. Dieser Massenverlust hat auch dazu geführt, dass dieses Material eben um den Stern herum angesiedelt ist, und zwar ungefähr bis 70 astronomische Einheiten hinaus ist es sehr dicht, ja. Also das ist irgendwie so doppelte Neptunbahn. Musst du dir vorstellen, ja. Das ist riesig.
Also wenn man da jetzt, wie vorhin gefragt, wenn man hinfliegen würde und schauen würde, würde man so eine Gaswolke sehen von der Größe die weit jetzt über, bei uns weit über den Kuiper Asteroidengürtel hinausreichen würde.
Und man würde die, also, ja, das ist halt auch wieder die Frage des Sehens.
Ja, ich wollte es einfach nur sagen.
aber ja, genau.
Im Wesentlichen ist, man sieht da jetzt nicht irgendwie einen fetten roten Riesenstern, sondern, also jetzt sieht man sowieso gar nichts, weil er eine Supernova war, aber davor hätte man einfach nur so eine gewaltige Gaswolke gesehen, die viel größer ist als das innere Sonnensystem bei uns, und irgendwo da drin hockt dieser rote Überriese und schmeißt irgendwie neues Zeug und Strahlung in diese Wolke hinein.
Genau. Und diese Massenverluste, die kennen wir schon von Sternen, aber irgendwie nicht von dieser Art von, also relativ kleinen roten Riesen im Vergleich, ja. Also das sind, wenn ein Stern dann irgendwie so 100 Sonnenmassen hat, also diese, die richtig, richtig, richtig fetten Sterne, zur Eta Carinae zum Beispiel, ist ja das klassische Beispiel, ist das sogar ein Doppelstern, ja, wo beide fast 100 Sonnenmassen haben, oder einer ein bisschen weniger, egal. Und wenn man sich ein Bild von Eta Carinae anschaut, tut das jetzt, dann da sieht man, was das bedeutet, ja, wie dieses Ding ausschaut. Und das ist bei Sternen, die eben ja noch mal 10-mal so viel Masse haben wie dieser Stern. Und die sind dann, das sind dann die, die dann möglicherweise auch gar nicht mehr in einer Supernova explodieren, weil sie schon so viel Zeug quasi rausgeworfen haben, bevor es überhaupt dazu kommt, und dann kollabiert das Ding möglicherweise direkt in ein schwarzes Loch. Ja. Aber dass bei einem 10-Sonnenmassenstern auch so viel Zeug schon vor der Explosion verloren gehen kann, das ist komplett neu.
Ja, das war jetzt meine Frage. Weiß man, ob das tatsächlich etwas ist, was dieser Stern macht und die anderen nicht? Oder weiß man jetzt, weil man das erste Mal davor gesehen hat, was passiert, vermutet man jetzt, dass alle rote Riesensterne das machen, und man wusste es vorher einfach nicht, wenn man nicht gesehen hat, was die halt machen, bevor sie explodieren.
Man vermutet, dass zumindest einige auch so ein Verhalten zeigen werden. Ja.
Keine Antwort.
Also es ist, was David, das ist in der Astronomie.
Ja, hey.
More data is needed. Naja, also ich meine, kurz gesagt, die Moral von der Geschichte ist, so einfach ist es nicht. Das Leben der Sterne ist komplizierter als gedacht. Und vor allem auch das the final moments, ja, also das Ende der Sterne ist natürlich noch viel komplizierter als ihr Leben. Und es ist irgendwie alles, unsere Modelle sind zwar schon recht gut und können Dinge recht gut vorhersagen und beschreiben, aber sobald man dann irgendwo ins Detail geht und sich irgendwelche Beispiele genauer anschaut, kommt man dann irgendwie auf Diskrepanzen drauf und dass es alles anders sein kann, als wir gedacht haben. Die Frage ist natürlich auch, warum, ne? Wo kommt diese Energie her? Also damit dieser Stern so viel Material auswerfen kann, braucht er ja, irgendwas muss das antreiben, ja? Braucht eine Energiequelle.
Wo kommt die her?
Wo kommt die her?
Das frage ich dich.
Aus dem Zentrum des Sterns natürlich, nee. Und Sie wissen es noch nicht genau, aber es sind vermutlich, und das ist jetzt lustig, Gravity Waves, okay? Das ist, this is not gravitational waves.
Wollte ich gerade sagen, dass die Leute noch verwirrt hier.
Genau. Das sind Schwerkraftwellen oder schwere Wellen heißen die, glaube ich, auf Deutsch. Also einfach Wellen, die entstehen, die durch die Schwerkraft entstehen und von der Schwerkraft quasi dominiert werden, verursacht werden. Also wenn etwas in einem Schwerefeld sich befindet und angestoßen wird, dann möchte es natürlich dorthin wieder zurück, wo die Schwerkraft anzieht, und dann kommt es zu Wellen und so weiter. Ja, also es sind einfach Wellen, die sich in einem Gravitationsfeld bewegen und deren Bewegung durch die Gravitation bestimmt wird. Ja. Und das kommt in sehr vielen Materialien vor. Also das ist was ganz was Normales. Und es ist aber lustig, weil in dem einen Press Release, den ich als erstes gelesen habe von diesem Stern, das war auf Spektrum. De, sagen sie tatsächlich Gravitationswellen.
Ja, das war ja damals auch, wie sie die Gravitationswellen, also die echten Gravitationswellen, also nachgewiesen haben, dass da war das ja auch in den Medien, ging ständig hin und her, also zwischen Gravitationswellen und vor allem im Englischen Gravity Wave und Gravitational Waves, das ist ja noch ärger. Aber ich habe mal geschaut, also schwere Wellen ist, glaube ich, der offizielle Begriff für das in der deutschen Sprache. Und ja, es ist eben Wasserwellen, das sind doch schwere Wellen, oder?
Ja, genau. Ja, Wasserwellen, ja. Absolut. Ja, genau. Und in Wolken sieht man sie auch, ja. Also die sind überall, das ist ganz was Normales, ja. Das ist einfach, okay, normale Wellen, mehr oder weniger.
Die fliegen da durch den Stern durch und dann verdichten sie hier mal was und fusioniert da was und so, oder?
Kommen aus den Endstadien der Fusion, ja. Also es steht irgendwie genau, in dem Artikel steht, Gravitationswellen aus der Fusion von Neon und Sauerstoff oder ein nuklearer Blitz aus der Verbrennung von Silizium. Das hört sich sehr spektakulär an.
Ja, auf jeden Fall.
Aber es ist, genau. Die Fusion von Neon und Sauerstoff, das sind quasi die letzten zwei. Silizium ist das letzte. Also zuerst Neon. Neon kommt gleich nach Kohlenstoff. Ne? Sollen wir nochmal wiederholen, was in dem Stern passiert. Die meiste Zeit seines Lebens Wasserstoff zu Helium.
Mhm.
Ja? Dann, also lang, Milliarden von Jahren in den meisten Sternen oder je nachdem, wenn sie schwerer sind, wird werden diese Zeiträume immer kürzer, aber sehr lange. Und dann kommt auch eigentlich in allen Sternen, außer vielleicht in den allerkleinsten, Helium zu Kohlenstoff, Helium brennen. Das dauert dann nur mehr recht kurz, ja, vielleicht ein paar Millionen Jahre. Und passiert immer im Zentrum, ja, so diese verschiedenen Phasen der Kernfusion beginnen immer im Zentrum und arbeiten sich dann so langsam schalenartig nach außen, ja. Und dann, wenn der Stern noch mehr Masse hat und die notwendige Temperatur und Dichte durch seine eigene Schwerkraft erzeugen kann, kommt es zum Kohlenstoffbrennen, Kohlenstoff zu Neon und so weiter, und dann, und das dauert dann auch nur mehr, glaube ich, ein paar tausend Jahre oder so, diese Phase, und dann, und das ist, die sind die Phasen, die eben nur mehr in diesen sehr massereichen Sternen vorkommen, Neon brennen, Neon wird zu Sauerstoff und Magnesium, und dann kommt Sauerstoffbrennen, Sauerstoff wird zu Silizium, und dann werden einfach nur mehr quasi Alpha-Teilchen dazu gequetscht und dann wird Silizium zu allen möglichen anderen schwereren Elementen bis Eisen fusioniert. Das dauert dann nur mehr, also das Sauerstoffbrennen dauert irgendwie ein paar Wochen oder ein paar Monate und das Siliziumbrennen vielleicht ein paar Tage. Ja.
Ja, also es ist eigentlich schwer zu verstehen, warum das genauso ist, weil das, was Fusionsreaktionen, egal welcher Art, ermöglicht, ist die Temperatur. Es muss heiß genug sein, also Druck natürlich auch, aber ein bisschen Temperatur, also es muss heiß genug sein, damit die Dinger schnell genug und mit genug Wumms unterwegs sind, um zu fusionieren. Und in einem normalen Stern ist es nur im Kern heiß genug, dass da Wasserstoff fusionieren kann. Alles andere ist zu langsam, weil Wasserstoff ist am leichtesten und dann werden die Teilchen schwerer. Und wenn der Stern irgendwann dann heißer wird, gegen Ende seines Lebens, dann ist es halt dann außen um den Kern rum schon heiß genug, dass er doch dort Wasserstoff fusionieren kann und im Kern halt heiß genug, dass Helium fusionieren kann. Ja? Dann wird er noch heißer und dann ist es außenrum heiß genug, dass dort Helium fusionieren kann, noch weiter außen ist es dann schon heiß genug, dass Wasserstoff fusionieren kann und im Kern kann halt wieder was anderes fusionieren. Das heißt, du kriegst dann diese einzelnen Schichten der Fusion, die du genannt hast, aufgrund der Temperaturunterschiede von innen nach außen, die im Lauf seines Sternenlebens ansteigen. Und dass das dann nur so unterschiedlich lang dauert, liegt halt einfach daran, dass halt dann immer weniger da ist von dem Zeug, weil die sind ja alle nur deswegen da, weil sie zuvor vom Stern durch Kernfusion erzeugt werden. Das heißt, der hat viel Helium, weil da halt der sein ganzes Leben lang Helium produziert hat, aber dann deutlich weniger von, weiß nicht, Kohlenstoff, Sauerstoff, Neon und Magnesium, weil die halt dann nur in den letzten Reaktionen entstanden sind und drum, ja, laufen diese letzten Fusionsreaktionen dann halt in ein paar, ja, Jahren, Wochen, Tagen aus, weil von dem Zeug dann fast nichts mehr da ist, was fusioniert werden kann.
Genau, und beim Übergang von einer Phase zur nächsten kommt es ja auch immer zu einer Kontraktion des Kerns, weil halt die Kernfusion quasi weniger effizient wird und drum die Schwerkraft überhand nimmt. Das Ding zieht sich zusammen, wird heißer und dann kann die nächste Phase, wenn genug Masse da ist, einsetzen. Ja. Und da durch den neuerlichen Energieoutput dehnt sich der Stern oder die äußeren Hüllen dieses Sterns dann dementsprechend immer weiter aus. So kommt es zu dieser Riesenexpansion. Aber die Sache mit diesem Materialauswurf und der Energiezufuhr, die da notwendig ist, um eben diese äußeren Schichten dann auch irgendwie in den Weltraum hinaus zu befördern, ich denke mir, dass sie in Wirklichkeit keine Ahnung haben, warum das so ist. Und das, so wie ich das verstanden habe, die Vermutung, dass das irgendwelche Prozesse im Rahmen des Sauerstoff- und Siliziumbrennens sind, kommt daher, dass das genau die Prozesse sind, die erst in den letzten Lebensmonaten bis Tagen eines Sterns stattfinden. Ja? Und das ist ja das, was sie quasi da genau beobachtet haben mit dieser Aktivität, mit dieser Helligkeitsveränderung und so weiter, ja.
Was ich mich noch frage jetzt, also ich weiß nicht, wenn du sagst, die wissen es selbst noch nicht, dann weißt du es wahrscheinlich auch nicht. Oder zumindest weißt du es, ob ich es falsch verstanden habe. Kernfusion und Dichtewellen. Ist es so, dass die Kernfusionsprozesse Dichtewellen oder schwere Wellen anstoßen, die dann dazu führen, dass das Zeug rausgeschleudert wird? Oder ist es umgekehrt, dass schwere Wellen durch den Stern laufen und Kernfusionsprozesse anstoßen, die sonst nicht ablaufen würden und die dann die Energie bereitstellen, um Zeug rauszuschmeißen?
Ich glaube, das ist Ersteres.
Okay.
Ich glaube, dass das irgendwie in diesen Übergangsphasen und wenn dann die neue Phase, die nächste Phase der Fusion einsetzt, dass es da irgendwie zu einer natürlich, ne, einer zuerst Kontraktion, dann wieder Expansion und so weiter, Veränderung kommt, die diese schwere Wellen irgendwie erzeugt, und die sind anscheinend heftiger als irgendwie in anderen Sternen, die man zumindest bis jetzt beobachtet hat. Und dadurch ist es zu diesem extremen Masseverlust gekommen. Das ist die Vermutung. Man weiß es aber noch nicht, weil man eben noch keinen anderen Stern so genau, so kurz vor seiner Explosion beobachtet hat.
Ja. Wäre das was, wo James Webb helfen hätte können, wenn schon aktiv gewesen wäre und da hingeguckt hätte?
Ich habe keine Ahnung. Naja, irgendwie schon, weil dieses zirkumstellare Material, das was man sieht, natürlich nur das hellste, heißeste dieses Materials ist, und dass da einfach jede Menge noch nicht ganz so heißes Material, Staub und so weiter, da auch drumherum ist, und dass das ist, was James Webb möglicherweise beobachten hätte können. Ja, aber na, Webb soll mehr auf die Galaxien im frühen Universum schauen.
Ja, oder auf die Asteroiden. Denn bevor wir zu was anderem kommen, ich habe auch nochmal kurz geschaut, das Paper, weil ich wissen wollte, wie viele Final Moments es dann am Ende tatsächlich gibt in dieser Artikelserie. Habe ich nicht rausgefunden, aber ich habe festgestellt, dass zwar tatsächlich, ich habe es nicht angezweifelt, aber ich habe es dann gelesen, dass der Stern erstmals eben in diesem Pan-STARRS-Survey entdeckt worden ist, aber und dort auch dann weiter beobachtet worden ist, die Supernova selbst, aber mit einem anderen Teleskop, bei einem anderen mit Survey. Keck, ja. Nein, nicht Keck, also vielleicht war Keck dabei, sondern das ist, falls du es nicht gesehen hast in dem Paper, dann wirst du dich auch freuen drüber, das hat ein Survey namens ATLAS gemacht, und ATLAS steht für Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. Wunderbar. Also es ist tatsächlich so, dass der letzte Alarm vorm Asteroideneinschlag. Also zeigt sich erstens das, was du vorhin gesagt hast. Dinge, die Supernova-Explosionen entdecken können, können auch Asteroiden entdecken und umgekehrt, weil das im Wesentlichen beides Mal, dass man sucht was sich spontan verändert am Himmel. Das heißt, es ist ja auch oft so, dass jede Menge Supernova-Surveys Asteroiden finden, jede Menge Asteroiden-Surveys finden Supernovas. Aber in dem Fall geht es anscheinend um so ein Projekt, da steht auch ein Hawaii-Teleskope rum, aber auch anderswo stehen, glaube ich, Teleskope rum. Und die schauen halt hauptsächlich nach kleinen Asteroiden, also die jetzt nicht arg sind, wenn sie einschlagen, aber wo man vielleicht trotzdem irgendwie ein paar Stunden vorher gern Bescheid wüsste, so wie Chelyabinsk damals 2013, da ist jetzt keiner gestorben, aber hat irgendwie jede Menge Schaden gehabt durch zerbrochenes Glas, ja, und Menschen, die sich verletzt haben dabei, und da hätte man was dagegen tun können, wenn man das vorher gewusst hätte. Einfach im Wesentlichen alle Fenster aufmachen und weg vom Fenster gehen, hätte schon gereicht, dass wesentlich weniger kaputt gewesen wäre und jede Menge Menschen sich nicht verletzt hätten. Also ja, das ist sowas. Und ich habe jetzt geschaut auf der Wikipedia-Seite von ATLAS, da steht, was sie alles entdeckt haben. Ja, Asteroiden tatsächlich, aber auch einen ganzen Schwung Supernovae. Und man kann sich tatsächlich auch, ich verlinke dann auch die Seite von wo den Transient Name Server, also wo die ganzen solche Entdeckungen Supernovae und so weiter aufgelistet sind. Da kann man sich auch genau anschauen. Das ist irgendwie schön, schon lange nicht mehr so echte astronomische Daten angeschaut im Internet. Da sieht man genau. Das
ist ganz aufgeregt, ich merk's.
Ja. Nein, naja, aber da kannst du dir genau die Spektren anschauen, die da aufgenommen worden sind von dieser Supernova, kannst hier die Spektrallinien dazu schalten und so. Und was ich interessant fand, ist, wenn man dann wirklich das Entdeckungszertifikat anschaut, also wo wirklich die Entdeckung offiziell bekannt gegeben worden ist und referenziert worden ist, da sieht man tatsächlich Discovery First Detection, das heißt, da steht ganz genau, bis auf die Sekunde, wann dieses Ding entdeckt worden ist. Also hier jetzt 16. September 2020 um 5.18 Uhr und 14,4 Sekunden. Also so genau kann man das machen. Was hier darunter steht, die Last Non-Detection. Ja, also da siehst du dann immer hier, das ist natürlich auch relevant, weil du kannst einen hellen Punkt sehen, aber du musst auch wissen, wann war das letzte Mal, wo ich diesen hellen Punkt nicht gesehen habe. Das ist ja auch eine relevante Information.
Ja, ja, total.
Die steht auch drin. Also da, wie gesagt, verlinke ich alles, wenn ihr gerne hier mit den offiziellen wissenschaftlichen Informationen, man kann sich da auch die ganzen Kataloge durchklicken und sich die Bilder und Aufnahmen anschauen, die gemacht worden sind zu dieser Supernova. Also da könnt ihr die Daten, vielleicht findet ihr das raus, was die Wissenschaft noch nicht weiß. Weiß auch nicht, aber man kann auf jeden Fall schön mit den Daten rumspielen. Verlinke ich in den
Show Notes. Genau, übt euch in Rapid Response und Last Alert Systemen im Weltraum. Ja, na, ich fand das schon ziemlich cool. Also das ist da natürlich jetzt nicht etwas, wo man sagen kann, hey, da wir brauchen mehr Beobachtungen, wir wissen genau, was wir beobachten müssen, ne? Weil so eine Explosion natürlich immer ein gewisses Zufallselement beinhaltet. Aber ja, also es gibt da schon gewisse Ansätze, wie man die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, dass man tatsächlich einen Stern auch kurz vor seiner Explosion schon beobachten kann. Und ja, das haben sie jetzt zumindest da auch irgendwie gezeigt, dass das funktioniert. Ja.
Am einfachsten wäre es, alle Sterne immer anschauen.
Genau,
auch alles genug immer. Geld dafür. Ja. Aber.
Und genug Astronomen, dann hätten wir auch wieder den Job.
Ja, aber will ich das? Also haben im Prinzip ja, schon, aber jetzt nur ständig nur Daten überwachen, das muss auch nicht sein.
Ja, naja, aber wenn man dafür irgendwie auf einem Berggipfel sitzen kann und so, fände ich schon okay. Also vielleicht jetzt nicht immer, aber ab und zu mal. Naja, wie auch immer. Also das war die Geschichte und es gibt dann natürlich auch jede Menge Fragen noch
okay,
dazu.
Okay, dann machen
zu den,
wir Fragen.
Zu den Supernovae. Und zwar kommt die erste Frage von Daniel, der sich über die Entstehung der schweren Elemente Gedanken gemacht hat und sagt, dass er immer davon ausgegangen ist, dass die Elemente, die schwerer als Eisen sind, ausschließlich in Supernovae entstehen.
Ja. Ja.
Und jetzt hat er aber gelesen, dass es auch bei Sternen im Endstadium ohne Supernova schwere Elemente gibt, also dass die da produziert werden. Ist dem so? Ja, Daniel, dem ist so. Es gibt zwei Prozesse, die diese schwereren Elemente, alles schwerer als Eisen, erzeugen können. Wir haben ja vorher gerade gesagt, die Fusion, die letzte Phase, die letzten paar Tage eines Sterns im Kern Silizium durch quasi Vereinigung mit Alpha, also Heliumkernen, dass das nur mehr bis Eisen geht, weil danach gewinnst du keine Energie mehr aus dieser Fusion und dann passiert es einfach nicht, ne? Energie zuführen müsste. Und alles, was schwerer ist als Eisen, wird dann, oder die Hälfte, sagen wir jetzt mal so, die Hälfte von mehr oder weniger, von den Elementen, die schwerer sind als Eisen, wird dann in ungefähr einer Sekunde oder ein paar Sekunden direkt in der Explosion, während der Explosion, nach der Explosion erzeugt. Und das nennt man den R-Prozess. R wie Rapid.
Ach, jetzt verrat doch nicht die Pointe. Ich wollte gerade sagen, es gibt nämlich noch den S-Prozess hier auch ja, noch, und dann hätten Leute wieder raten können, was R und S
was heißt. Was ist R, was ist S?
Weil niemand damit rechnet, wie unkreativ die Astronomie bei ihrer Benennung ist.
Ja, aber mittlerweile haben wir schon ein Gefühl dafür, oder? Es ist alles irgendwie very large und slow und rapid und irgendwie so. Genau, also es gibt den R-Prozess und den S-Prozess. Und den R-Prozess ist natürlich cool, wenn man sich irgendwie denkt, so zack, ja, in ein paar Sekunden, direkt nach dem Kollaps des Kerns, da wird einfach so viel Energie frei durch die Explosion, dass es da einfach die Neutronen, da sind jede Menge Neutronen vorhanden auch, die Neutronen einfach die vorhandenen schwereren Elemente bombardieren, ja, und dadurch einfach die ganzen schweren Elemente erzeugt werden, ja. Und das passiert sehr schnell und das ist noch immer sehr heiß und darum passiert das so schnell und da entstehen schon sehr viel dieser schweren Elemente, aber eben nicht alle, weil es gibt dann auch noch den S-Prozess.
Kurzer Anschub, ja? Dieser R-Prozess, der ist nicht nur bei Supernova-Explosionen, sondern dann auch, wenn Neutronensterne kollidieren. Das hat man auch, da haben wir sogar drüber geredet, glaube ich mal, vor ein paar Jahren oder letztes Jahr nachgewiesen, ich weiß gar nicht, wann es genau war, noch nicht so lange her, dass man hier bei so einer Kilonova, bei der Kollision von zwei Neutronensternen, genau, wo man Gravitationswellen, jetzt die nicht die...
Aha, da sind sie wieder.
Genau, nachgewiesen hat, da konnte man auch tatsächlich nachweisen, dass da eben auch schwere Elemente entstehen. Also das ist auch, wenn das passt auch zum R-Prozess, das geht auch recht flott, aber das, also Supernova sind nicht die einzigen Prozesse, die im R-Prozess eine Rolle spielen. Und jetzt kommt da langsamer, genau, der Slow.
Und jetzt kommt noch der S-Prozess, der Slow-Prozess, der dann mehr oder weniger für die andere Hälfte der schweren Elemente zuständig ist. Und der braucht keine hohe Temperatur oder hohe Dichte. Ja? Drum ist er auch slow. Also das ist einfach das Ding, dass wenn genug Neutronen da sind, die da einfach so herumschwirren, ja, wird früher oder später eins davon in ein Atom, ein schweres, hineinkrachen. Und ein Isotop erzeugen, ja. Nur zerfällt dann dieses Neutron. Neutronen sind ja nicht so stabil und die zerfallen mit dem Beta-Zerfall recht schnell in Protonen und ein Elektron und Neutrino und so, aber das passiert. Das heißt, wenn du von einem, wenn du zu einem Kern ein Neutron hinzufügst und das dann in ein Proton zerfällt, kriegst du ein neues Element. Ja. Und so kannst du das im Laufe der Zeit durch langsamen Neutronenbeschuss quasi, bauen sich immer schwerere Elemente auf. Und das passiert eben auch hauptsächlich in roten Riesen, erstaunlicherweise. Ja. Also das braucht gar keine Millionen und Abermillionen von Grad, sondern das passiert einfach in den Atmosphären von roten Riesensternen.
Ja, ein kurzer historischer Exkurs dazu noch. Die ersten, die das alles probiert haben zu erklären, so R-Prozess, S-Prozess und überhaupt, wie Sterne Elemente, chemische Elemente machen, das waren insgesamt 1, 2, 3, 4 Wissenschaftler oder 3 Wissenschaftler und eine Wissenschaftlerin in dem Fall. Und die haben einen Fachartikel geschrieben im Jahr 1957. Also Fachartikel, das waren irgendwie über 100 Seiten, ein kleines Buch. Das ist einer der wenigen Fachartikel in der Astronomie, der einen eigenen Spitznamen hat. Also das ist B2FH, B2FH. Weiß nicht, ob du schon davon gehört hast?
Nein. B2FH.
Ich kenne ihn vor allem eben aus, weil ich halt viel mich mit schon Bücher über Wissenschafts-, also Astronomiegeschichte gelesen habe. Es waren auf jeden Fall Fred Hoyle, den kennst du schon, ja?
Genau.
Fred Hoyle, William Fowler und das Ehepaar Margaret Burbidge und Geoffrey Burbidge. Die vier haben damals sich hingesetzt und haben wirklich im Detail auseinander gebastelt, wie kriegen wir die ganzen Elemente hier in die Sterne rein. Und wenn du das Inhaltsverzeichnis anschaust, da gibt's eben auch dann hier S-Prozess, R-Prozess. Ja, also das geht auf die zurück, dass sie das gemacht haben, natürlich alle möglichen anderen auch, und die haben das alles nachgerechnet, weil das 57 hat man auch nicht wirklich viel gewusst drüber, wie die Elemente entstehen. Man hat sich zwar denken können, okay, das muss irgendwie da so im Inneren von Sternen passieren, weil wo sonst im Universum? Mhm. Aber wie es genau im Detail funktioniert, hat man nicht gewusst, und das haben die vier halt dann Synthesis of the Element in Stars, heißt der Artikel, den die vier geschrieben haben, und weil eben die Nachnamen Burbidge, Fowler und Hoyle sind, also B2FH, war das Kürzel, das man so gegeben hat. Und ich erwähne das deswegen, weil ich mich da vor, ja, ein bisschen über einem Jahr, habe ich diese Arbeit gelesen oder mir angeschaut, gelesen, wäre übertrieben, weil damals die Margaret Burbidge gestorben ist, 101 Jahre war sie alt.
Wow.
Und hat keinen Nobelpreis bekommen. Den Nobelpreis hat Fowler bekommen. Das war der Physiker. Also die anderen drei, Burbidge und Hoyle, waren Astronomen, und der Fowler war ein Physiker, und der hat dann 1983 den Nobelpreis für Physik bekommen. Ja, für unter anderem for his theoretical and experimental studies of the nuclear reactions of importance in the formation of chemical elements in the universe. Also er hat den bekommen, die anderen nicht. Tja.
Fies.
Ja.
Und wären die alle noch am Leben gewesen, oder?
Gute Frage. Der Hoyle ist schon lange tot. Ja, also Hoyle ist 2001 gestorben, Fowler 95 gestorben, der Mann von der Burbidge ist 2010 gestorben. Und ja, also
okay, dann, aber sie wären damals auf jeden Fall noch am Leben gewesen.
Damals auf jeden Fall, natürlich. Ja, also das 83 haben alle noch gelebt. Und theoretisch hätte man noch, also die bis 2020 hätte man noch eine Chance gehabt, zumindest der Burbidge, also der Margaret Burbidge, was zu geben. Aber naja.
Ist nicht passiert.
Ja, wie so viele. Vera Rubin haben sie auch ausgelassen. Die haben sie auch gewartet, bis sie tot ist. Aber gut, das ist ein anderes Thema hier.
Ist ein anderes
Fehler Thema. Fehler des Nobelpreiskomitees. Machen wir mal eine Sonderfolge, wenn die Nobelpreise verliehen werden im September.
Ah, so, gut. Jetzt wissen wir, wie die schweren Dinge entstehen. Genau, Hubert hat das auch noch gefragt. Erklären Sie mir bitte, wie die schweren Dinge wie Gold und Uran entstehen. Supernovae reichen wohl nicht aus und so weiter. Oder er vermutet, ist es Neutronenanlagerung?
Ja.
Ja, genau. Es ist Neutronenanlagerung, und zwar einmal extrem schnell unter extremen Bedingungen und das zweite Mal der S- und der R-Prozess. So entstehen die schweren Dinge. Und dann haben wir noch eine Frage von Christian. Der möchte wissen, das ist eine gute Frage, die haben eigentlich auch mehrere Leute gestellt, auch noch ein anderer Christian und Patrick. Wie schnell explodiert eine Supernova? Und der andere Christian sagt auch noch, wie lang wäre diese sichtbar? Und er wundert sich, ob bei der Entstehung eines schwarzen Lochs der Stern dann einfach von einer zur nächsten Sekunde aus wäre. Finde ich eine super Frage. wie passiert das? Und genau, Patrick sagt auch, wie lange dauert eine Supernova und welche Phasen der Explosion gibt es? Ja, meine Lieben, das hängt davon ab, was genau man mit Supernova-Explosionen meint. Ja, also die eigentliche Explosion, quasi das in sich selber Zusammenfallen des Kerns dieses Sterns, das dauert Sekunden, Bruchteile, maximal ein paar Sekunden. Ja, das ist wirklich mehr oder weniger instantan. Dass die Schockwellen, die nach außen laufen, durch diesen Stern durch und ihn dann quasi zum Zerreißen bringen, das kann dann schon ein paar Stunden dauern. Und das Ganze fetzt dann vom Stern weg nach außen und bis es quasi seine maximale Helligkeit erreicht hat, die wir dann beobachten, dauert es meistens ein paar Tage. Ja, drum hat auch dieses Young Supernova Experiment diese 3 Tage Beobachtungszeit, Frist quasi gewählt, ja, von einer Beobachtung zur nächsten, diese 3 Tage, damit man quasi die Supernova noch vor ihrer maximalen Helligkeit erwischen kann, ja.
Und deswegen hat man dann auch irgendwie noch zumindest eine Chance, wenn dann mal, da gibt's ja diese ganzen, wie du vorhin gesagt hast, Rapid Response Systeme und Last Alert Systeme. Also wenn man da was sieht, dann geht quasi so ein automatisierter Aufruf an alle Teleskope raus, nicht an alle Teleskope, aber zumindest an die da mit diesem Netzwerk mit dabei sind, wo quasi drin steht, lasst alles stehen und liegen, da ist eine Supernova, da jetzt hinschauen bitte, weil die ist, in ein paar Stunden ist die schon wieder dunkel, bis dahin braucht man so viel Daten wie möglich und dann schauen alle hin.
Genau, oder man sagt irgendwie so, ui, da wird jetzt was ganz schnell sehr viel heller, da müssen wir jetzt hinschauen, weil das wird noch viel heller, das ist eine Supernova. Und dann, genau, dauert das ein paar Tage, bis das seine maximale Helligkeit erreicht hat und dann hat so eine Art Plateau, das ein paar Tage dauert, ja, und dann kommt es wieder darauf an, welcher Typ Supernova es ist. Bei den 1a, also diesen Doppelsternsystemen, wo es dann zu dieser thermonuklearen Katastrophe kommt und boom, ja, der weiße Zwerg und so weiter, die sind kürzer, also die faden viel schneller. Da dauert dann dieses Fadeaway auch irgendwie ein paar Tage oder vielleicht eine Woche oder so. Und dann irgendwann werden sie unbeobachtbar. Ja. Und beim Typ 2 dauert das länger. Also die bleiben irgendwie ziemlich lang, einige Wochen oder einige Monate sogar, oft einige Monate auf einer fast konstanten Helligkeit, ja, und faden dann erst wieder weg. Ja. Dann, wie lang sieht man das Ding, kommt drauf an, was man damit meint. Ne? Ja. Weil solche Supernova-Explosionen, also das Zeug explodiert, ja, bewegt sich hinaus in den Weltraum, das verschwindet ja nicht.
Die Überreste kann man immer noch sehen.
Ja, jede Menge Überreste von Supernova-Explosionen sehen, zum Beispiel den Krebsnebel M1, das sieht man schon an einem kleinen Teleskop. Und das ist der Stern, der vor 1000 Jahren ungefähr explodiert ist, den verschiedenste Astronomen überall auf der Welt beobachtet haben. Das ist dieser Stern, den man am Tag sehen konnte. Ja?
Ich glaube, das ist das, was die Leute auch gerne wissen wollen, meistens, wenn sie die Frage stellen. Also, dass sie sich vorstellen, da explodiert ein Stern. Das heißt, wir stehen nachts draußen, schauen zum Himmel und auf einmal macht so, pach, und dann wird was hell. Und wie lange bleibt das hell?
Also, eins kann ich dir sagen, pach, macht's nicht.
Ja, das war,
ich weiß schon.
Also, das ist, glaube ich, die Frage, die muss ich vorstellen. Wie schnell ist das eher so, dass es wird so langsam heller und langsam dunkler, als wirklich eine Explosion und die dann sofort wieder weg ist, so wie ein Blitzlicht bei einem Fotoapparat. Also, ich glaube, das sind in die Richtung geht die Vorstellung mit den Fragen, glaube ich.
Also die Antwort darauf ist ein paar Tage oder ein paar Wochen, je nachdem, wie weit das Ding weg ist. Ja? Also wenn es ein Typ 2 Supernova ist, also die Art von Supernova, die wir jetzt besprochen haben, der Tod eines alten Sterns, kann es bis zu Monate sein. Aber auch meistens ist es ja nicht dann mit freiem Auge sichtbar. Wenn wir von Supernova-Explosionen sprechen, die wir beobachten, dann war das in den letzten, 400 Jahren, also seit es Teleskope gibt, waren das immer Supernova in anderen Galaxien. Ja, wir haben in der Milchstraße noch keine Supernova mit einem Teleskop beobachtet.
Ja, nicht ohne Teleskop.
Na, ohne Teleskop schon.
Also ja, seit den letzten 400 Jahren nicht.
Genau, die letzte war vor 400 Jahren. Das Teleskop wurde ja auch ungefähr so vor 400 Jahren erfunden, ne, insofern. Genau, Anfang des 17. Jahrhunderts. Die letzte Supernova in der Milchstraße, die beobachtet wurde, und zwar ohne Teleskop, also mit freiem Auge, 1604.
Ja, von Kepler. Also Kepler. Unter anderem haben jede Menge auch andere auch beobachtet.
Genau, andere Leute auch.
Aber Keplers Uwe heißt die, glaube ich.
Er hat den Namen irgendwie bekommen, seinen Namen da rein. Und es ist überfällig, ja. Also man, irgendwie, es gibt die Abschätzung, dass so ungefähr so 2 bis 3 Supernovae pro Jahrhundert in der Milchstraße. Eine?
Da habe ich so im Kopf gehabt, die Zahl, aber.
2 bis 3, na, eine oder drei ist auch schon.
Ja, wollte ich gerade sagen, ist auch wurscht,
ja. Ja, aber also, genau, pro Jahrhundert. Das heißt, wir haben schon ungefähr, naja, wir haben schon zehn quasi verpasst, also die schon hätten kommen sollen. Ja,
waren die gerade in der Ecke hinterm Staub der Zentralregion verdeckt oder sowas.
Ja, dass natürlich mehr als die Hälfte der Milchstraße quasi uns nicht zugänglich ist, durch die, weil sie in der Scheibe stattfindet, und diese Supernovae sind ja eigentlich fast immer in der Scheibe, weil nur dort die kurzlebigen Sterne sind, weil nur dort neue Sterne entstehen, ja. Und diese Supernovae, sie folgen ja immer auf sehr kurzlebige, genau. Sternleben, und drum können die eigentlich nur in der Scheibe sein, ja. Und drum sehen wir halt die meisten davon, ja, nicht.
Wenn die jetzt im 17. oder im 18. Jahrhundert waren, wo die Teleskope nicht so gut waren, wo die keine Service gemacht haben, dann haben die euch auch eine verpasst. Und vielleicht auch wirklich jetzt nochmal, um die auf diese Vorstellung zurückzukommen. Also wenn jetzt eine Supernova abgehen würde in unserer Milchstraße, vielleicht sogar in unserer Ecke der Milchstraße, wo man dann das Ding dann so wie damals bei Keplers Nova 16.4, die man dann wirklich gut mit freiem Auge am Himmel sehen kann. Also ihr werdet nicht merken, dass die Supernova stattfindet. Ja, also nicht, wenn ihr draußen steht, dann wird sich plötzlich hell am Himmel oder sowas, und dann ist ein neuer Stern, sondern solltet ihr zufällig genau auf die Stelle schauen, wo die Supernova stattfindet, dann wirst du halt sehen, dass da plötzlich so ein Stern halt da ist, der vorher nicht da war, und dann ist er halt da. Aber das ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie so irgendwelche Dinger über den Himmel fliegen oder es irgendwie ganz hell wird auf einmal. Also es ist dann doch eher was Unscheinbareres, zumindest mit Augen von der Erde aus betrachtet.
Genau, und die Zunahme der Helligkeit dauert auch irgendwie einen Tag oder ein paar Tage, ja, das ist jetzt nicht irgendwie so Flash und das Ding ist da, sondern das dauert ein bisschen. Es war natürlich, also die 1054, ne, die den Krebsnebel verursacht hat, die Supernova, die war dann tatsächlich irgendwie ein paar Wochen, glaube ich, 3 Wochen ungefähr, mit freiem Auge sichtbar, ja, also das ist dann schon, ich glaube, das war schon ziemlich fetzig. Ja.
Wissen wir aus chinesischen Beobachtungen, weißt du, wie man in China zu den Supernova gesagt hat? Oder vielleicht aber noch sagt, das weiß ich gar nicht. Wie sie die genannt haben?
Ich kann leider kein Chinesisch.
Ja, ich auch nicht, aber ich habe es halt immer mal gelesen.
Sag's mir.
Ja, also, Nova ist ja tatsächlich der falsche Begriff dafür. Der stammt ja von Tycho Brahe, dem Lehrer von Kepler, der gedacht hat, oh, neuer Stern, nehmen wir Nova, weil er neu ist.
Genau, weil wir können Latein.
Ist halt das Falsche
weil
davon.
Wir sind Gelehrte.
Ja. Ist halt kein neuer, ist ein alter Stern. Aber in China, die haben nicht viel schöneren Begriff. Die sagen zu den, oder wie gesagt, damals zumindest haben sie es gesagt, ich weiß nicht, ob sie immer noch so heißt in Chinesisch, sie sagen dazu Gaststern. Ah. Der ist halt gerade zu Besuch und dann geht er wieder.
Ach, schön.
Ja, ist die bessere Beschreibung als Nova.
Es ist halt ein bisschen eine höflichere Kultur, oder?
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja, na, so ist das mit den Explosionen. Ah, und dann gibt es noch eine Frage von Benjamin, der konkret eine Frage zum anderen Typ Supernova hat, also zum Typ 1a. Ne? Und er fragt sich, warum... Die kommen ja durch das Überströmen quasi von Material des Begleitersterns zustande. Und er fragt sich, warum das Material nicht schon einfach vorher zu Lebzeiten der Sterne, also bevor sie ihre Endphase da irgendwie begonnen haben, da übergeströmt ist. Warum das Material dann erst quasi zum Schluss überströmt und woran es liegt, dass dann plötzlich dass dieses Material da rüber kommen kann.
Naja, das geht ja nicht darum, quasi die Endphase des weißen Zwerges, sondern der weiße Zwerg ist halt mal irgendwann ein weißer Zwerg geworden und dann hängt er rum und macht nicht mehr viel. Und der andere Stern, der da auch noch rumhängt, der ist halt zuerst noch, ja, der lebt halt so vor sich hin und da passiert ja nicht viel. So unsere Sonne, die wird ja auch nicht größer, die schmeißt auch nicht so wahnsinnig viel Zeug raus. Erst wenn die sich wenn der andere Stern auch das Ende seines Lebens erreicht, erst dann fängt er an, sich auszudehnen. Erst dann passieren diese ganzen argen Sachen. Dann fängt er an, irgendwie Zeug rauszuschleudern. Und dann kommen eben ausreichend viele große Mengen an Material in die Nähe vom weißen Zwerg, die vorher halt nicht hingekommen sind.
Genau.
Wenn das die Antwort war auf die Frage, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ich schätze schon, dass das die Antwort war. Es passiert erst, nachdem sich der zweite Stern, der sich quasi erst später zum Roten Riesen entwickelt hat, weil der erste, der schon ein weißer Zwerg ist, hat das schon hinter sich, ja, und der zweite bläht sich auf, wird größer und größer und größer, und irgendwann kommt er quasi durch das Ausdehnen durch die Vergrößerung seines Radius nah genug an den anderen Stern, dass die Schwerkraft des anderen Sterns das Material so quasi langsam rüberziehen.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob er überhaupt drin nah rankommen muss, also ob der wirklich das Material wirklich angezogen werden muss, weil wenn der einfach jetzt so, wie der jetzt, von dem du erzählt hast, einfach Unmengen Zeug ins All schleudert, dann trifft es halt irgendwie dann auch auf den weißen Zwerg, wenn der noch in der Nähe sein soll.
Stimmt.
Also das muss nicht unbedingt, glaube ich, zwingend sein, dass der sich so weit ausdehnt, dass er wirklich dran pickt. Also wenn der ausreichend viel rüberschmeißt, dann soll es auch gehen.
Genau. Und es kann auch sein, dass weiße Zwerge miteinander zusammenstoßen und es dann dadurch zu einer Supernova 1a kommt, aber das ist eher die weniger wahrscheinliche Variante. Genau, also das ist der Grund dafür. Und er fragt sich auch noch, warum diese Supernova 1a immer gleich ablaufen, denn weiße Zwerge sind doch auch unterschiedlich und haben unterschiedliche Masse und unterschiedliche Eigenschaften und dementsprechend müsste dann doch die Supernova auch anders ablaufen.
Ja, das haben wir auch schon erklärt. Also vielleicht nochmal ein anderes Bild. Stell dir vor, du hast einen Eimer, ja, und da kommt Wasser rein und wenn der Eimer voll ist, geht's über. Und jetzt stell dir 10 Eimer vor, da passen jeweils 10 Liter rein und im ersten Eimer ist, weiß nicht, 1 Liter Wasser drin, im zweiten Eimer sind 5 Liter Wasser drin und so weiter. Also die Eimer sind unterschiedlich stark gefüllt, aber keiner so weit, dass er voll ist. Und jetzt schüttest du Wasser in diese Eimer rein und sie werden immer exakt dann übergehen, wenn 10 Liter erreicht sind, egal wie viel vorher drin war. Und so ist bei den weißen Zwergen auch, egal wie die vorher ausgeschaut haben, sobald deren Masse eine gewisse Grenze überschritten hat, nämlich 1,4 Sonnenmassen, explodieren sie. Egal, wie die vorher ausgeschaut haben. Und drum explodieren sie immer zum gleichen Zeitpunkt und sie explodieren deswegen bei 1,4 Sonnenmassen, weil das aus sehr Gründen, die müssen wir sich im Detail erklären, das hängt damit zusammen, wie Sterne funktionieren und wie Reaktionen ablaufen und wie Atome miteinander wechselwirken und so weiter, ist das eine Stabilitätsgrenze und wenn die erreicht wird, dann ist der Stern nicht mehr stabil.
So ist es. Und noch eine letzte Frage zu Supernova. Typ 1a hat Dietmar, der wissen möchte, ob es Astronomen gibt, die die Beobachtung der dunklen Energie auf einen Auswahleffekt der 1a-Supernovae zurückführen.
Wahrscheinlich.
Und, genau, die gibt es sicher. Und er sagt auch, dass es anscheinend irgendwie so ist, dass die entfernten Supernovae in der berühmten Arbeit, die ja dann auch den Nobelpreis bekommen hat, wo man quasi die dunkle Energie postuliert hat zum ersten Mal oder eben die beschleunigte Expansion des Universums durch die Supernovae, die weit entfernten Supernovae, die nicht hell genug waren, ja, festgestellt hat, dass die anscheinend alle nur in einer bestimmten Richtung des Himmels waren und ein zu kleines Sample und zwar nur in einer Richtung. Und wenn das nur in einer Richtung ist, dann kann man da doch nicht irgendwie auf das ganze Universum Rückschlüsse ziehen. Und da beruft er sich auf ein Video von einer gewissen Sabine Hossenfelder. Mhm.
Ja.
Ich kannte die nicht. Kanntest du die?
Ja.
Ich habe mich da, also die kam, glaube ich, auch schon ein paar Mal in unserer Telegram-Gruppe vor.
Ja, ich kannte sie auch. So ich kenne die persönlich.
Tatsächlich?
Ja.
Okay. Na, ich habe mir das dann irgendwie also gesucht und kurz angeschaut. Oje, du kennst die persönlich. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das freundlich formulieren soll. Aber das ist furchtbare Videos sind das.
Ich kenne jetzt auch nicht so viele Videos von ihr, was sie macht. Also sie sollte vermutlich Geschmackssache bei den Videos sein. Ich kenne Sabine deshalb, die hat lange Zeit in Stockholm gearbeitet, am Nordita, Nordisches Institut für Theoretische Astrophysik, glaube ich, heißt das dort. Und die hat immer so Wissenschaftskommunikationsworkshops gemacht. Also ich war mal einmal eingeladen, da waren ein ganzen Haufen anderer Leute eingeladen, die so Medien machen, also Journalistinnen, Journalisten, Leute wie ich, die Blogs schreiben und so. Und wir waren halt dort und dann haben die ein paar Tage lang die Forscherinnen und Forscher von dem Institut erzählt, was sie so forschen, dass du dich halt auskennst, wenn du da mal einen Artikel schreibst über dunkle Energie zum Beispiel. Das heißt, das hat die Sabine damals organisiert und die ist halt, sie macht Teilchen, sie kennt sich mit der ganzen theoretischen Astronomie, theoretischen Physik aus, also macht diese wirklich die jagen Sachen, ja, also Quantengravitation und so weiter, also wirklich diese ganzen Theorien. Und ich habe öfter mit ihr zu tun gehabt, weil ich sie auch mit schwarzen Löchern gut auskenne. Und immer wenn wir, zum Beispiel bei den Science-Buster-Büchern, wenn wir da was über schwarze Löcher geschrieben haben, dann habe ich es meistens ihr zum Korrekturlesen gegeben, unter anderem, weil ich ja da von der Theorie nicht so viel Ahnung habe. Und sie hatte ja auch das Buch, das sie geschrieben hat, haben wir, glaube ich, mal erwähnt, wo es darum geht, dass sie kritisiert, dass in der modernen Teilchenphysik und theoretischen Physik immer nach schönen Theorien gesucht wird und das Universum aber nicht unbedingt verpflichtet ist, schön zu sein. Das können ja auch schiere Theorien sein. Und das Konzept der Schönheit ist auch schiere komplett wandelbar. Theorien. Also sie hat halt im Wesentlichen sehr viel der modernen Teilchenphysik und der theoretischen Physik kritisiert, wodurch sie sich auch mit sehr vielen Leuten da ein bisschen angelegt hat. Und hat dann irgendwann, ich habe sie schon länger nicht mehr mit ihr zu tun gehabt, aber sie hat dann eben auch angefangen, verstärkt Öffentlichkeitsarbeit zu machen und dann eben ihre YouTube-Videoreihe da zu starten, von der ich ein, zwei Videos angeschaut habe, aber nicht viele. Also insofern kann ich jetzt da über die Qualität nichts aussagen und auch nicht über das Inhaltliche, also was da ist. Aber bevor du dann sagst, was du sagen möchtest zu der E-Mail, also ich kann mir das nicht ganz vorstellen, dass das so ist, weil der Nobelpreis ist ja an zwei Arbeitsgruppen verliehen worden und die haben ja unabhängig voneinander diesen Befund bestätigt. Ja, also das sind zumindest zwei Datensätze, die unabhängig voneinander entstanden sind und beide das gleiche, den gleichen Befund geliefert haben. Also zumindest ganz so ist es nicht, dass sie sagen halt, ja, die waren halt so blöd, in die richtige Richtung zu schauen. Also es kann schon sein, dass man da methodisch was kritisieren kann und die dunkle Energie ist tatsächlich eins, wo ich auch sagen würde, im Gegensatz zur dunklen Materie, ja, vielleicht stellen wir in 50 Jahren fest, dass das doch irgendwie was ganz anderes ist, als das, was wir denken. Ja. Weiß man nicht. Aber wie gesagt, also.
Es ist halt noch irgendwie wie soll man sagen? Es ist schon auch gut belegt, aber es ist halt noch ein bisschen diffuser, unser Wissen, was diesen Bereich angeht, ja. Und es stimmt, dass das auf jeden Fall die ersten Arbeiten, waren unterschiedliche Gruppen, ja, aber dass sie sehr kleine Sample hatten, das stimmt schon. Aber mittlerweile gibt's ja jede Menge an Daten, jede Menge an Supernova-Samples und Datensätzen, vor allem auch jetzt seit kurzem den Dark Energy Survey. Und die haben irgendwie ein Riesengebiet des Himmels, ich glaube ein Achtel des ganzen Himmels irgendwie beobachtet, 3 Jahre lang. Ja, und haben erst, das war glaube ich vor einem halben Jahr oder so, oder irgendwann im Laufe des letzten Jahres, dass sie ihren ersten Datensatz veröffentlicht haben, ja. Und es kommt immer das Gleiche raus. Und Supernovae sind ja auch nicht das einzige, also sind quasi das klarste beobachtbare Indiz für die beschleunigte Expansion des Universums, aber bei weitem nicht das einzige. Und das mit der Richtung, ich meine, klar, wenn du einen Survey hast, der sehr tief ist, ja, dann ist der meistens auch sehr klein und hat nur ein ganz kleines Gebiet am Himmel. Und dann kann es sein, dass du da irgendwie ein statistisches Problem hast mit irgendwie Cosmic Variance, also dass es woanders im Kosmos anders ist als dieses kleine Gebiet, ja. Aber das war bei diesen Surveys nicht der Fall. Und es geht ja auch nicht so sehr um die Richtung, dass es in eine andere Richtung anders ist, sondern es geht ja darum, dass es quasi in Abhängigkeit von der Entfernung dieser Supernovae da sich ändert, ja, oder beziehungsweise da geht es dann um früher, ja, also je weiter ich rausschaue, desto früher sehe ich diese Supernova und wir nehmen an, dass diese Supernovae früher genau bei der gleichen Grenzmasse quasi explodiert sind, weil das einfach ein physikalisches Limit ist, ja. Wir nehmen nicht an, dass das früher anders passiert ist, ja. Und das ist natürlich das Ding, wenn das früher im frühen Universum anders passiert ist, okay, na, dann haben wir ein Problem. Aber es gibt keinen Grund, das anzunehmen.
Man kann schon, im Prinzip, es wird auch getan, man kann schon annehmen, dass Naturgesetze zeitlich variabel sind. Also es ist keine häufige Hypothese, aber es ist schon eine, die auch tatsächlich seriös untersucht wird, dass Naturgesetze, Naturkonstanten zeitlich variabel sind. Aber bis jetzt haben wir keine Hinweise gefunden, dass das wirklich so ist. Also man kann das ja testen, indem man sich zum Beispiel eben physikalische Prozesse anschaut, deren Ablauf von einem gewissen Zahlenwert einer Konstante abhängt. Und wenn ich dann schaue, okay, im frühen Universum ist es genauso abgelaufen wie jetzt. Es ist durchaus erforschbar, ob Naturgesetze und Naturkonstanten früher anders waren als heute und bis jetzt hat man keine Hinweise gefunden, dass es so ist, beziehungsweise wenn sie sich geändert haben, dann so minimal, dass wir es noch nicht nachweisen können. Also das ist, drum ist eben die Annahme, dass die Dinger früher an genauso funktioniert haben wie jetzt, eben durchaus eine plausible, die gemacht wird. Aber es ist eben eine Annahme, die untersucht wird, ob sie stimmt. Und bis jetzt schaut es so aus, als wäre das genauso.
Und eine letzte sehr seriöse Frage habe ich noch für dich. Und zwar schreibt uns Stefan, der vor kurzem ein lustiges Video sich angeschaut hat über die Tatsache, dass die Erde eine Scheibe sei und sich dann gefragt hat, ganz seriös, was würde mit dem Mond passieren, wenn die Erde eine Scheibe wäre? Würde der Mond genauso weiter um die Erde kreisen oder würde sich durch die Scheibenform der Erde da irgendwas an der Gravitationswirkung zwischen Erde und Mond verändern?
Naja, das ist eine Frage, wo der Aufwand der Beantwortung die Sinnhaftigkeit der Frage übersteigt. Weil,
das habe ich mir gedacht, dass du das sagst.
Ja. Nein, es kommt davon, wenn das jetzt weit weg ist. Ja, also wenn wir jetzt weit genug von der Erde weg sind, dann können wir sie durchaus als Punktmasse betrachten, ja, egal welche Form sie tatsächlich hat. Dann ist das vollkommen egal, ob diese Masse jetzt die Form von einem Punkt hat, die Form von einer Scheibe hat, die Form von einer Kugel hat, das ist wurscht. Dann sind wir weit weg, dann spüren wir immer die gleiche Anziehungskraft. Wenn wir jetzt näher dran sind, dann muss man tatsächlich berücksichtigen, wie die Masse tatsächlich räumlich verteilt ist. Das ist ja was ich wissen muss, wenn ich einen Satelliten um die Erde steuere. Dann muss ich wissen, okay, die Erde ist eben keine exakte Sphäre, sondern ist eben am Äquator ein bisschen ausgebauschter, ausgedehnt, ist ein bisschen abgeflacht. Also das sind Gravitationsmomente, nennt man das, ja. Also das muss ich alles berücksichtigen, wenn ich wirklich Genauigkeiten haben will in der Bahnbestimmung, die so Kilometergröße gehen, ja, und Satelliten will ich halt so genau steuern. Da muss ich das berücksichtigen. Insofern müsste ich dann auch, wenn ich wissen will, wie sich eine unterschiedliche Massenverteilung auf dem Mond auswirkt, wahrscheinlich schauen, ich müsste zumindest mal simulieren, beide Fälle, um zu schauen, wie der Unterschied ist, ob er jetzt relevant ist oder nicht. Ich würde sagen, ist nicht wirklich relevant. Andererseits ist das alles schon, es setzt ja ein Level an Realität voraus. Und wenn wir solche Simulationen machen und wenn wir eine scheibenförmige Erde in eine Welt setzen, in der die Gravitation so funktioniert, wie sie funktioniert, dann bleibt die Erde nicht scheibenförmig, ja, weil es hat einen Grund, warum Himmelskörper Kugeln sind, ja, weil Gravitation so funktioniert, wie sie funktioniert, deswegen sind Himmelskörper Kugeln. Ein Ding mit der Erdmasse, das aus welchem Grund auch immer in Form einer Scheibe so ins Universum gebeamt wird, wird auseinanderbrechen und eine Kugel formen. Das heißt, insofern, wenn wir diesen...
Bevor sich die Bahn des Mondes ändert, würde die Erde, die Scheibenerde schon lang zerbröckelt sein.
Ja, also wenn man diesen Grad an Realismus ansetzt, dann stellt sich die Frage nicht mehr.
Ja, aber trotzdem danke für deine Frage, Stefan. So, ja, das wär's für dieses Mal.
Ja.
Gibt's Neues von der Sternwarte?
Es gibt Neues von der Sternwarte und auch da geht's darum, wie Dinge ausschauen. Und warum es darum geht, wie Dinge ausschauen, das hören wir uns jetzt an. Wir sind bei Neues von der Sternwarte mit Evi. Hallo.
Hallo.
Und wir reden heute über astronomische Bilder. Warum reden wir über astronomische Bilder?
Weil ich eine Masterarbeit dazu schreiben werde, hoffe ich in naher Zukunft.
Über astronomische Bilder kann man viel schreiben. Also ich nehme an, das wird nicht das Thema sein, astronomische Bilder.
Naja, da gibt es auch viele Zugänge, aber nein, es geht nicht um astronomische Bilder per se, sondern darum, welche astronomischen Bilder verwendet werden von den Massenmedien, quasi um astronomische Themen zu transportieren. Also konkret geht es darum, dass es ich möchte untersuchen, es gibt Forschungen, die gehen dann mit ihren Ergebnissen an die Öffentlichkeit. Wie wird das von den Massenmedien, von den Journalisten aufgefasst? Wie wird das dann transportiert und vor allem, welche Bilder verwenden sie, die vielleicht in der Forschung gar nicht vorkommen? Das heißt, ich möchte mir da anschauen, wie das dargestellt wird.
Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Artikel schreibe, wo ich irgendwie lang und ausführlich rumrechne und Computersimulationen mache und dann rausfinde, dass irgendwie hier die Asteroiden aus dem Asteroidengürtel durch Kollisionen so und so oft in die Nähe der Erde kommen und dann ab und zu in der Nähe der Erde vorbeifliegen und irgendwie 5% davon fliegen an der Erde innerhalb der Monddistanz vorbei, also der Minimalabstand ist kleiner als 400.000 Kilometer und dann ist das meine Forschungsarbeit und dann kommt irgendwie die Bildzeitung oder die Kronen Zeitung und macht daraus irgendwie 5% der Asteroiden stellen eine Gefahr für die Erde, da ist die Kollision nahe und dann gibt es irgendwie so ein Bild, wo hier der Asteroid auf die Erde knallt und Weltuntergang und sowas. Und wäre das ein Beispiel, was den Beispielen entspricht, die du suchst?
Also mir geht es vor allem darum, dass es ein wissenschaftliches Paper dazu gibt. Also es soll jetzt nicht darum gehen, dass jetzt auf irgendeiner Seite sehr schöne Hubble-Bilder oder sowas veröffentlicht worden sind und es einfach nur wieder darum geht, wie schön unser Universum ist oder wie schön unser Sonnensystem ist, sondern es soll schon darum gehen, dass ein ja, das ist eine wissenschaftliche Forschung mit einem Ergebnis, also wo eben auch ein Paper dahinter steht, dass das veröffentlicht worden ist. Und wie da der Inhalt oder das Thema, kann jetzt eben deine Asteroidenforschung sein, wie die transportiert wird und vor allem, wie die umgedreht wird. Also wenn du da eigentlich nur Untersuchungen machst und plötzlich wird der Weltuntergang daraus gemacht, dann ist das ein Narrativ, das man sich anschauen muss, was da passiert ist und vor allem mit welchen Bildern das dann transportiert wird.
Ja, das wäre jetzt quasi ein schlechtes Beispiel, vermute ich mal. Wie würde ein gutes Beispiel ausschauen? Weil andererseits, wir können ja nicht einfach eins zu eins jetzt hier die Diagramme aus einem wissenschaftlichen Paper in die Massenmedien tun, weil die schauen ja meistens auch scheiße aus. Also die schauen ja wirklich oft scheiße aus, diese Diagramme in den wissenschaftlichen Papers. Da muss man sich oft sehr, sehr, sehr anstrengen, bis man verstanden hat, worum es da geht. Also du suchst gute und schlechte Beispiele, nehme ich an.
Ich suche vor allem Beispiele, die ich untersuchen kann, weil ich drauf gekommen bin. Also ich befasse mich jetzt schon ein bisschen länger damit und bin da sehr sensibilisiert mittlerweile darauf, was für astronomische Themen aktuell in den Medien transportiert werden. Und ich bin schockiert zum Teil, wie wenig Inhalte diese Berichte haben. Da steht zum Teil einfach nichts drinnen. Also gerade auch jetzt wieder zum Jahreswechsel war halt natürlich der Klassiker, was man 2022 alles beobachten kann oder was so die Highlights sind. Aber das sind, es war überhaupt nichts Neues drinnen. Es ist überhaupt keine Forschung, kein, warum ist das wichtig für uns? Oder, also ich bin da ziemlich enttäuscht von den Beispielen, die ich da momentan gefunden habe. Und da würde ich mir wünschen oder wünsche ich mir, dass ich da einfach Beispiele finde, die ein bisschen mehr, ich nenne es manchmal Fleisch haben, ja, also wo halt wirklich, wo es um Inhalte geht. Also das schönste Beispiel ist natürlich das Bild vom Schwarzen Loch, das da vor ein paar Jahren veröffentlicht wurde, was erstens ein Bild ist und mit einer wissenschaftlichen Forschung dahinter und ja, natürlich aber auch mit einem dementsprechenden Neuigkeitswert. Aber das kommt halt nicht jedes Jahr vor oder jedes Monat.
Naja, aber es gibt genug Forschung, mit denen, die jetzt nicht immer so extrem neu ist und relevant ist und spektakulär ist, wieder mit dem ersten Bild vom Schwarzen Loch, aber Forschung gibt es genug, die man durchaus präsentieren könnte. Aber die Frage ist halt, das ist ja auch ein generelles Problem der Darstellung von Wissenschaft in den Massenmedien. Also da passiert halt nicht viel. Also wird überhaupt generell wenig dargestellt und wenn es dargestellt wird, dann mit wenig Inhalt. Also vielleicht, wenn wir jetzt die Hörerschaft aufrufen wollen, dass sie Beispiele beisteuert, dann müssen wir vielleicht noch ein bisschen genau eingrenzen. Also welche Medien meinst du, wenn du sagst Massenmedien? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand was findet in meinem Blog, ja, also da braucht ihr jetzt nicht schauen, ja, aber wenn jetzt jemand einen Artikel in meinem Blog, der gilt nicht als Beispiel für das, was du willst. Also du willst was wirklich in einem echten Medium, also mein Blog ist auch ein echtes Medium, aber es soll halt irgendwie in der Zeitung, Spiegel, Online oder sonst was, der Standard oder irgendwie sowas in der Art sein, nehme ich an.
Also zumindest auf jeden Fall sollte es in einem von diesen Online-Seiten zu finden sein, also in den News-Seiten, sage ich jetzt mal, diese klassischen News-Seiten. Wenn es jetzt auf Blogs oder so auch transportiert wird, dann kann ich mir das durchaus auch vorstellen, dass ich das vielleicht auch mitnehme, ja, also. Aber es sollten natürlich, im Prinzip geht es mir um diese News-Seiten, ja.
Okay, also es sollten Artikel auf diversen Online-Zeitungen, Online-News-Seiten, die von Astronomie handeln, die ein Forschungsergebnis der Astronomie behandeln und die zur Präsentation des Forschungsergebnisses Bilder verwenden.
Ja, das sind sehr die Kriterien. Schön gesagt. Ja, gut. Richtig.
Gibt es thematische oder zeitliche Einschränkungen, also wenn jetzt wer ankommt mit was von 1970, keine Ahnung, weil da gab es keine Online-Medien, aber soll es irgendwie aus diesem Jahr, aus dem letzten Jahr sein oder wie weit zurück sollen die Leute was einschicken, wenn sie was finden?
Nein, es darf durchaus auch älter sein. Also ich bin noch am Überlegen, dass ich eben das Beispiel vom Schwarzen Loch auch mit reinnehme zum Analysieren, weil ich einfach weiß, dass es da auch genug Material gibt, ja, und weil es einfach wirklich ein sehr schönes Thema ist und ebenso in die Richtung soll es halt gehen. Also ich meine, James Webb ist jetzt zum Beispiel ja sehr gut in den Medien ja vertreten aber das möchte ich eben nicht nehmen, weil es eben eher ein technisches Thema ist. Also da geht es eigentlich mehr um das Engineering und ich möchte aber eben mehr ja, in die Richtung von wirklich diesen astronomischen Bildern, die eben zum Erkenntnisgewinn, ja.
Ja, das wäre die nächste Frage gewesen. Also es sollen astronomische Bilder sein und jetzt irgendwie die CERN-Teilchenbeschleuniger nimmt auch wieder einen Betrieb auf. Das war auch in vielen Medien, da gibt es auch jede Menge Bilder dazu. Also das soll wirklich, sowas soll es auch nicht sein. Also es soll wirklich klassische Astronomie hier, Supernova, Stern, schwarzes genau. Loch, Milchstraße,
ja. Bilder. Mars-Bilder können es auch sein zum Beispiel.
Okay, also Astronomie mit Bildern, die auf einer Forschungsarbeit beruhen, in Online-Zeitungen, durchaus ein paar Jahre alt. das ist das, was du suchst. Und da können die Hörerinnen und Hörer Beispiele schicken, wenn sie welche gefunden haben.
Ja, und es wäre eben schön, wenn es mehr als nur eine Online-Seite ist, die es veröffentlicht hat. Also es wäre schon gut, wenn das eben ein Bericht ist oder ein Thema ist, das wirklich auch von mehreren Medien aufgefasst worden ist, also von mehreren Seiten.
Gibt es eine sprachliche Einschränkung?
Nein, es soll im deutschsprachigen Raum bleiben, also Deutschland und Österreich, Schweiz von mir aus auch.
Okay. Ja. Also nur, nicht, dass die Schweiz jetzt ausgeschlossen fühlen, so müssen wir dann, es soll deutschsprachig sein. Liechtenstein hat auch Online-Zeitungen, sie dürfen auch einschicken, wenn sie was finden, aber ja, also jetzt nicht irgendwie englischsprachige Medien.
Nein, eben, also ich möchte schon im deutschsprachigen Bereich bleiben, genau, ja.
Okay, dann schau mal, hast du irgendwelche Thesen, die du aufgestellt hast und die du belegen willst oder widerlegen willst, oder bist du noch nicht so weit im Forschungsdesign?
So weit bin ich nicht, ich möchte noch vorgreifen. Wie gesagt, die ersten Hypothesen, die sich bei mir so bis jetzt gebildet haben, waren aufgrund der Recherche, dass die Themen doch sehr dünn sind. Weil eigentlich ist Astronomie sehr oft in den Medien, man hat schon irgendwie, aber wenn man dann genauer hinschaut, sieht man, dass es eigentlich, dass es aber dann trotzdem keinen Inhalt hat. Und das finde ich total enttäuschend, weil es, also ich weiß, dass es viele Themen gibt, ja, und auch viele Forschungen, Forschungsergebnisse, und das wird einfach nicht aufgegriffen. Oder es ist eine Randnotiz irgendwo.
Ja, das geht halt generell. Wissenschaft ist in den allermeisten Medien eine Randnotiz und jetzt irgendwie ohne wissenschaftlich belegte Grundlage, rein persönliche Erfahrung. Wenn Astronomie vorkommt in Massenmedien, dann ist es meistens entweder, oh mein Gott, der Asteroid kommt, oh mein Gott, irgendwie hier schwarzes Loch, oder Bild. Also das sind die wesentlichen, so die Inhalte,
die in den Massenmedien oder diese werden. Exoplaneten und warum die leben oder nicht leben beherbergen können. Also genau, das ist halt auch so, als wäre das die einzige Legitimation.
Ja. Ich würde das jetzt nicht als These bezeichnen, aber man kann sicherlich sagen, 90% der astronomischen Inhalte in Massenmedien sind schwarze Löcher, Aliens und Asteroiden. Und der Rest ist dann vielleicht, wenn mal ein Nobelpreis ist, dann wird vielleicht auch damals darüber berichtet. Aber das ist tatsächlich sehr dünn, was da in den Massenmedien, müssen wir mal definieren, was ein Massenmedium ist, aber in den klassischen Medien ist die astronomische und die wissenschaftliche Berichterstattung tatsächlich eher dünn. Bin gespannt, wie viele Beispiele zusammenkommen dafür, weil wie gesagt, es ist Inhalt ist oft schwer zu finden, abseits vom Bild.
Ja, deswegen, insofern hoffe ich auch, dass da unsere Hörer und Hörerinnen gute Beispiele vielleicht finden und mir da helfen können.
Ja, dann schaut in die Medien, was da über Astronomie zu finden ist. Und wenn ihr was findet, auf das die Kriterien zutreffen, dann schickt uns das per E-Mail, per Telegram, per Instagram oder wo auch immer. Ihr wisst ja, wie ihr diesen Podcast erreichen könnt. Schickt uns das und dann helft ihr Evi und ihr helft der Wissenschaft und der Erkenntnis.
Auf das schon mal ein großes Danke. Ich glaube an euch.
Ja. Na dann, bis zum nächsten Mal.
Ja, bis dann. Tschüss.
Ja, ich bin schon super gespannt, was da dabei rauskommt bei Evis Abschlussarbeit.
Ja, ich auch. Hoffen wir, dass es sich ausreichend viele gute Beispiele finden. Ich habe jetzt gerade mal geschaut währenddessen, was denn bei deiner Geschichte an Medienberichten vorhanden ist. Gar nicht mal so viele, überraschenderweise. Also in den Spezialmedien, also Spektrum der Wissenschaft oder Bild der Wissenschaft, da findet man natürlich entsprechende Berichte darüber. Und ansonsten wenig Medienberichte über diese, vielleicht habe ich auch falsch gesucht, ich habe einfach allgemein in Medienberichten nach roter Überriese gesucht und habe gefunden, es gibt hier eine Zeitung irgendwie, weiß ich, in Franken, das ist irgendwie Online-Medien aus Franken, mit der Überschrift wie eine tickende Zeitbombe. Forscher beobachten erstmals die Explosion eines Riesensterns. Dann gibt's was in der Frankfurter Rundschau. Supernova, Sternexplosion beobachtet. Wir haben den Todeskampf gesehen.
Der ist gut.
Ja, und ansonsten die anderen sind eher seriös, ja. Also da waren nur noch Spektrum der Wissenschaft und Bild der Wissenschaft und das war es eigentlich schon, was ich jetzt da gefunden hätte. Also es war jetzt gar nicht mal so viel. Also das, was Evi auch schon konstatiert hat. Es ist generell dünn, was so berichtet wird. Und die Bilder sind auch Standard. Aber
es geht ihr ja hauptsächlich um die visuelle Darstellung und wie die dann unsere Wahrnehmung davon irgendwie beeinflusst, nicht so sehr um die Schlagzeilen, oder? Nee.
Aber das hat natürlich auch damit zu tun, also ich habe jetzt mal hier tatsächlich noch von vorhin das Paper offen. Ja, also in dem Paper gibt es halt das, was man in so Papers findet, irgendwelche Diagramme, irgendwelche Spektren und so weiter. Tatsächlich sind aber auch wirklich Bilder dabei, astronomische Bilder. Da siehst du hier, vielleicht tue ich auch die Shownotes, muss ich schauen, aber man sieht hier schön so Bilder von vor der Explosion, Bilder bei der Explosion und dann nach der Explosion. Also das sind halt, ja, aus astronomischer Sicht sehr interessant. Du siehst dann halt schön hier die einzelnen Wellenlängen und du siehst dann, da ist was und da ist nichts, aber das ist alles der. Das sind halt Pixelbilder. Also wirklich, also schaut so aus, wie Computerspiele in den 80ern ausgeschaut haben. Also einfach schwarz-weiße, graue Pixel. Und selbst das Bild, das ganz am Anfang ist von der Supernova selbst, ist auch, ist natürlich schwarz-weiß. Es ist sehr klein. Du siehst einen hellen Blob und einen zweiten hellen Blob. Und der zweite helle Blob ist die Supernova. Ja,
aber das, so schauen astronomische Daten einfach aus.
Also das wird das Paper. Wenn wir mal von der absurden Situation ausgehen, dass oder gehen wir von einer nicht ganz so absurden Situation aus. Ja, du bist Wissenschaftsjournalistin und du hast jetzt dieses Paper. Und das war das, was ich mit absurd meinte. Also normale Leute, die solche Artikel schreiben, sind erstens weder Wissenschaftsjournalisten noch haben sie Papers als Basis, sondern wenn es hochkommt, Pressemitteilungen. Aber welches Bild würdest du dir aussuchen, wenn du einen Artikel über diese Arbeit schreiben würdest? Wie würdest du das bebildern?
Ich habe keine Ahnung. Schwierig. Naja, ich würde wahrscheinlich das so machen, wie sie es auch in den Online-Presseberichten gemacht haben. Irgendwie ein Bild von einem roten Riesen, halt so ein Artist's Impression, ne?
Genau, also das ist ja.
Wo einfach dieser Stern, der da schon so vor sich hin brodelt und so. Und dann haben sie auch noch ein Bild, in dem einen Artikel haben sie auch noch ein Bild gehabt von, so könnte der Stern nach der Explosion ausgesehen haben oder irgendwie so. Fand ich eh ganz nett, dass sie das irgendwie, also das haben sie eigentlich recht gut gemacht.
Ja, ich habe tatsächlich noch geschaut, ich habe jetzt nicht die Pressemitteilung gefunden, vermutlich existiert irgendwo eine davon, aber die habe ich jetzt nicht gefunden, da weiß ich nicht, was da an Bildern drin ist, aber ja, wahrscheinlich hast du tatsächlich kaum eine andere Wahl, als wenn du jetzt im normalen medialen Kontext bist, als mit solchen Supernova-künstlerischen Darstellungen zu arbeiten, weil echte Bilder, die es gibt, die schauen zumindest aus medialer Sicht nichts gleich und ansonsten Bilder, die was gleich schon haben wir nicht, weil woher? Da müssten wir irgendwie eine Kamera direkt davor hinstellen, um sowas aufzunehmen und dann, also das geht halt nicht. Und ja, es ist tatsächlich, also bleibt eine künstlerische Darstellung oder du musst halt komplett auf andere Art kreativ werden und musst halt, keine Ahnung, musst halt irgendwie selbst irgendwas malen oder dir irgendwie, weiß ich nicht, halt dann so mit, keine Ahnung, irgendwelche Memes oder sonst irgendwas hin tun oder was weiß ich, oder?
Aber das ist halt auch der Uraufwand und hat immer das Potenzial, dass es falsch ist, ne? Also das, wenn ich nicht wirklich da vom Fach bin, hätte ich dann irgendwie die Befürchtung, dass ich da irgendwas male, was einfach nicht so stimmt, ne?
Ja, eh.
Aber man könnte Bilder von den Teleskopen zeigen.
Und das natürlich, ja. Von den Leuten, die es gemacht haben.
Von den Leuten. Also es gibt da schon Möglichkeiten, aber es ist natürlich schwierig, ja, obwohl die Astronomie eine visuell sehr dankbare Wissenschaft ist, ist es natürlich trotzdem immer schwierig, da gescheite Bilder von den Dingen zu finden.
Ich hätte einfach ein Bild genommen, komplett schwarz, nachdem er gesagt, so würde die Supernova ausschauen, wenn man sie von der Erde aus anschaut.
Nix. Das wär gut, aber unspektakulär.
Ja,
damit kriegst du nicht viele Klicks.
Ja, da kommt wieder ein Redakteur und sagt, ja, wir sind ein Online-Medium, wir sind Bilder, sonst nimmt's Instagram nicht und tralala. Ja.
Na, es ist schwierig. Aber ich bin schon gespannt. Bis wann musst du diese Arbeit machen? Jetzt eben.
Naja, sie schreibt daran.
Im laufenden Semester,
glaube ich. Genau, die Defensio, also die Abgabe ist im Frühjahr, also im Spätfrühjahr oder Frühsommer.
Frühsommer, egal.
Ja, irgendwann so Mai rum an. Und sie ist jetzt da, braucht auch ein bisschen Zeit, so eine Masterarbeit zu schreiben. Also die ist gerade jetzt im Entstehen.
Super. Also, das heißt, wir hören dann im Spätfrühling/Frühsommer wieder von der Geschichte.
Genau. Ja, also wenn ihr Beispiele habt, wo man so Bilder dargestellt sieht in der Wissenschaft, so wie wir es gesprochen haben, in Neuester Sternwarte, ja bitte, schickt uns das an die diversen Kontaktadressen in der Telegram-Gruppe oder schickt uns alle anderen Anfragen, die ihr habt, alle anderen Sachen, die ihr uns sagen wollt, entweder an hello@dasuniversum.at, da wo man uns Dinge schicken kann. Und wenn ihr Fragen habt, die wir beantworten sollen, dann schickt die an fragen@dasuniversum.at. Dann bekommen wir das auch. Und wenn wir die Frage beantworten können, dann beantworten wir sie auch. Ansonsten weiß ich nicht, was es sonst noch für Feedback-Kanäle gibt. Ja, Facebook und Instagram und Twitter. Da gibt's Kanäle, aber da bin ich sehr, sehr schleißig, die zu betreuen, weil keine Zeit habe. Es ist so viel zu tun. Aber wenn ihr da was hinschickt, früher oder später, sehen wir es halt auch.
Ich habe keine Geduld dafür.
So, wenn es dringend ist, schickt eine Mail. Das ist am einfachsten.
E-Mail kommt auf jeden Fall an. Genau.
Ja, apropos, das muss ich noch sagen, bevor dann noch mehr diese E-Mails dieser Art kommen. Also es ist eh lieb, dass sie kommen. Wir haben ja in der Folge vor Weihnachten über Science-Fiction-Bücher gesprochen. Und ich habe gesagt, es gibt ein Buch aus meiner Kindheit, von dem ich nicht weiß, wie es heißt. Und es haben wirklich viele Menschen geschrieben, sie glauben, sie wissen, welches Buch es ist. Und nein, ist es nicht. Also das ist ein ziemlich cooles Buch. Also das ist wie ZM, streng geheim oder wie diese Serie heißt. Ich kannte sie nicht, aber so wie sie ausschaut, trifft sie tatsächlich grob auf die Beschreibung zu, die ich gegeben habe. Aber sie ist es nicht. Es tut mir wirklich leid, aber sie ist es tatsächlich nicht. Also die, wir sind immer noch auf der Suche. Ich habe auf Twitter einen getroffen, der hat gemeint, ja, er hat auch sowas im Kopf und er weiß aber auch nicht mehr genau, wie, er hat nur noch den Fetzen. Und ich habe gesagt, ja, genau das. Und dann habe ich gesagt, ja, und diesen, wir haben beide gewusst, okay, wir waren uns beide, glaube ich, einig. Wir wissen, dass wir vom gleichen Ding reden, aber beide wussten wir nicht, wie es heißt. Also,
aber immerhin haben wir jetzt schon zwei Datenpunkte und nicht mehr nur einen.
Also ich habe es nicht eingebildet.
Könnte sein, dass es echt ist.
Es war echt. Ja, aber wie gesagt, ich wollte sagen, ZM streng geheim, diese Serie ist es nicht. Ja, an alle, die mir das geschickt haben. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr extra nachgeschaut habt, aber leider war es die nicht. Ja. Und auch
keep überhaupt, on searching.
Überhaupt waren viele, gab sehr viel Feedback zur Science-Fiction-Folge. Also.
Das stimmt, ja. Vielen Dank, auch sehr gute Empfehlungen und so. Ne? Klar, ich meine, wir haben natürlich vieles nicht irgendwie erwähnt und überhaupt und ja. Aber danke für eure Hinweise und Empfehlungen, die ihr uns geschickt habt.
Genau, dann sind wir schon beim Bedanken.
Dann bedank gleich weiter. Und zwar bedanken wir uns wie immer natürlich für eure netten Worte, für eure Nachrichten, euer Feedback und auch natürlich für eure finanzielle Unterstützung. Und da gibt's ein paar Möglichkeiten. Ihr wisst ja, dass dieser Podcast von uns ehrenamtlich betrieben wird.
Naja, ehrenamtlich heißt, wir werden nichts kriegen dafür. Wir wollen ja was dafür.
Genau, freiwillig und so. Und es gibt kein Honorar von Spotify oder sonstigen Plattformen. Und es gibt auch keine Werbung und sonst nichts. Also nur euer Geld kommt bei uns an. Und es gibt die Möglichkeit, uns ganz einfach mit PayPal zu unterstützen. Das haben seit der letzten Folge auch einige Leute getan. Drum recht herzlichen Dank an Roman, an Jörg, an Jochen, der uns eine astronomische Einheit zukommen ließ. Herzlichen Dank, Jochen.
In welcher?
Also, sehr drüber gefreut.
Ich wollte gerade, ich habe keine, eine, 150 Millionen?
In Millionen Kilometer.
Also, ich wollte gerade sagen, bevor du mir 150 Millionen einsackst und mir nichts sagst davon.
An meinem privaten Account in der Karibik transferiert. Herzlichen Dank, Jochen. Michael, Daniel, Thomas, Enrique, Guido, Marco, Martin, auch recht herzlichen Dank. Lena und Moses, Simon, Magali, Hauke, Thomas, ein anderer, Peter, Frank, Tillmann, Ruben, Johannes und Rainer. Herzlichen Dank euch.
Dankeschön.
Und dann gibt's auch die Möglichkeit, uns regelmäßig zu unterstützen. Also nicht jetzt einfach nur so regelmäßig, sondern automatisch regelmäßig, also ein Abo abzuschließen, wo wir regelmäßig Geld bekommen davon. Und das geht über Steady und über Patreon. Und da haben seit der letzten Folge folgende nette Menschen ein Abo abgeschlossen. Und zwar herzlichen Dank an Christoph, Tobias, Klaus, Hans, Hatti, Michael, Günther, Karin, noch ein Michael, Wolfgang, Jochen und Stefan. Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön. Dann kommt der Ankündigungsteil. Hast du was anzukündigen?
Oh, Ankündigungen.
Ja, also gibt's. Du bist in Bremen, habe ich gelesen. Ist tatsächlich jetzt irgendwie noch nicht abgesagt?
Ist es tatsächlich noch nicht abgesagt, nein.
Na, das ist doch schauen gut für alle, die in Bremen wohnen.
Ja, also ich fahre hin. Ja. Mal schauen,
wie,
ob ich dann tatsächlich irgendwie dort was machen kann. Ich habe das Planetarium dabei.
Also, ui, bis nach Bremen schleppst du das.
Ja, das schleppe ich überall hin.
Ja. Na, immerhin, Bremen ist weit weg. Aber schön, also Bremen, ich verlinke das in den Shownotes, 27. Januar.
Am 27., genau. Ich schleppe davor noch, schleppe ich es nochmal nach Hamburg. Das ist aber Moment, wenn ihr das hört, dann wird es schon gewesen sein, nämlich in NDR das.
Ach, da nimmst du es auch mit?
Live zu hören und zu sehen, zu sehen vor allem, live zu sehen am 15.01. um 18.45 Uhr. Also ich habe es noch vor mir. Wenn ihr das hört, dann habe ich es schon überstanden. Vielleicht kann man das, also ziemlich sicher kann man das natürlich ja, dann auch in diversen Mediatheken nachschauen. Genau, und dann gibt's ja auch noch die Show in St. Pölten.
Genau.
Gibt's die?
Ja, ich weiß mal noch nicht. Also es gibt tatsächlich diverse Shows, wo wir von den Science Busters Sachen ausprobieren, die wir dann im Fernsehen aufzeichnen wollen. Das sind so, ja, so Vorpremieren fürs Fernsehen nennt sich das. Also da gibt's so alles Mögliche. Wir wissen noch nicht genau, was es geben wird. Aber du weißt anscheinend schon, dass du in St. Pölten auftrittst. Ich weiß nämlich noch nicht, bei welchen Shows ich mit dabei sein werde.
Nein, das hast du falsch verstanden. Ich habe nur gesagt, dann gibt's noch die Show in St. Pölten.
Achso, ich dachte, du weißt schon,
dass es könnte dabei sein. Nein, ich weiß auch noch gar nichts. Das ist alles immer sehr spontan bei den Science Busters, was ja auch gut ist.
Ja, also normalerweise haben wir schon eine Planung, ja. Aber in dem Fall wissen wir noch nicht. Vor allem, weil Corona, man überhaupt nicht weiß, ob überhaupt
ja, stattfindet. Alles komplizierter.
Müssen wir wegen Corona auch die diversen Shows fürs Fernsehen umstellen, weil da mal Publikum sein kann, mal nicht und so weiter. Also es ist noch sehr unklar, aber schaut auf die Homepage. Ich verlinke die Homepage sciencebusters.at/Termine. Da seht ihr das alles. Da steht auch, wer wo welche Shows spielt und da schaut am besten zeitnah drauf. Es kann sein, dass es am 19. Januar eine Show in St. Pölten gibt. Es kann sein, dass es am 21. Januar eine Show in Wien im Orpheum gibt und dann kann es noch sein, dass es am 27. und 28. Shows in Melk gibt und vielleicht am 30. Januar noch eine Show in Wien. Wie gesagt, kann alles sein. Ob es wirklich sein wird, wird sich zeigen, wenn es gewesen ist oder nicht. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, da hinzukommen und hinkommen wollt, dann ja, schaut vorher nochmal auf die Homepage, dann wisst ihr, ob es auch wirklich stattfindet.
Genau.
Ja.
Und das war's für dieses Mal, oder?
Ja, ich überlege gerade, nein, sonst gibt's nichts mehr anzukündigen, was dringend angekündigt werden muss. Dann war's das tatsächlich. Wir haben viel gelernt über explodierende Sterne und
wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, immer nur her damit. Wenn ihr Fragen zu anderen Themen habt, auch her damit.
Ja.
Und ansonsten bis bald, live, persönlich, digital, wie auch immer, oder wieder in 2 Wochen hier in diesem Podcast.
Hab viel Spaß im Norden und bring mir ein Franzbrötchen mit.
Ja, mach ich. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.